Bits und so.
Mit dem Meitzel, wunderschönen Abend. Außerdem dabei, Bastian Schlingwölfle.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Ganz kurz und schmerzlos, weil es ist Ferienzeit. Und bevor wir keine Sendung machen, machen wir wenigstens eine Sendung zu zweit. Ja. Und wir haben uns gedacht, nachdem die Sendung ein bisschen in, nachdem die Woche ein wenig langsam war, wollte ich sagen, und können wir mal so ein bisschen Big Picture besprechen. Wie schaut denn das aus? Das war ein Vorschlag von einem Hörer. Danke sehr. Ich weiß nicht mehr, wer du warst und wieso du geschrieben hast, aber ich kann den Tweet auch nicht wiederfinden, weil er auf Mastodon stand. Sorry. Es ist leider nicht möglich, Sachen zu finden. Nämlich, was machen wir denn, wenn die USA vor die Hunde gehen? Jetzt kann man spekulieren, wie die vor die Hunde gehen und wann das passiert. Das kann sich schneller oder langsamer gehen und verschiedenen Umständen passieren. Aber wir sind ja relativ verratzt, wenn das mit diesen ganzen Internetfirmen, wenn die aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar sind oder zumachen oder verstaatlicht werden oder was auch immer. Ja, das können wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Manchmal wird ja so gefordert, so kommt irgendein Politiker raus und sagt, ja, wir fordern jetzt das europäische Smartphone oder sowas.
Ja, also ich meine, man kann super viel fordern. Das ist auch mal schön und gut. Und das haben ja ein, zwei auch versucht. Und es gibt auch immer mal wieder sowas. Aber meistens hinkt das natürlich dann sehr, das Smartphone. Also es hat irgendwie drei Beine und hinkt trotzdem. Und
was heißt das denn? Was ist denn ein europäisches Smartphone?
Genau.
Ja, ist das die Hardware? Ist das die Software? Sind das die Services? Was ist denn das?
Ja, berechtigte Frage. Theoretisch müsstest du ja, was du haben wollen würdest, wenn wir uns das nur mal das Smartphone anschauen, wäre das ja zum einen ein Gerät, was in Europa produziert wird. Schon mal erster Hinweis, not gonna happen, weil ich ja ohne Prozessor halt, so okay, blöd, vielleicht halt mehr, vielleicht noch irgendwie Speicherchips könnten noch drin sein, aber halt, weiß ich nicht, dann ist da nur so ein Transistor drin oder vielleicht finden sie noch irgendwo so einen alten Cyrix-Prozessor, man weiß es nicht. Aber dann das Betrieb, also mein Betrieb ist irgendwie sehr schon weiter. Was willst du denn da reinmachen? Jetzt kannst du dir dann irgendwas wie iOS angucken und kannst sagen, ist das jetzt europäisch oder ist das wenigstens nicht irgendwie aus einem großen Staat? Aber, also, das hat ja schon sehr viele Haken, dieser Wunsch nach einem europäischen Smartphone.
Also, ich glaube, die Kurzfazit vorweg ist, wenn man das irgendwie machen wollen würde, dann freundet man sich am besten ganz schnell mit Linux an.
Ja.
Weil da führt dann auch kein Weg dran vorbei. Die Betriebssysteme, alles US-Kram. Mit der Hardware ist es halt, es gibt schon das ein oder andere Chipwerk und da wird ja auch irgendwo in Brandenburg investiert und solche Sachen, aber es ist auch alles lang nicht fertig. Ja? Und jetzt, deswegen hast du, wenn da jetzt Intel oder, war das AMD oder Intel, ich weiß es gar nicht mehr, was, wenn die da ein Werk hinstellen sollten, dann stehst du da mit deinen x86-Prozessoren und musst halt irgendwie ein Smartphone bauen.
Ja.
Die können, wenn das irgendwie schief gehen würde, die könnten dann auch irgendwann auf einen Riskstein umstellen und sowas. Das wird dann schon gehen, aber halt nicht von heute auf morgen.
Ja, das ist sicherlich auf jeden Fall super, super komplex. Also das wird halt einfach nicht schnell passieren. Und wir sind halt überhaupt nicht darauf vorbereitet in Europa oder ja außerhalb von Amerika und Asien sind wir da nicht drauf vorbereitet, mal schnell irgendwas hochzuziehen. Also klar, kannst du sagen, ey, in, weiß ich nicht, 6 Jahren, 8 Jahren irgendwie Fabs hinzustellen, die das können, das ist schnell. Ja, aber es ist halt auch nicht schnell gleichzeitig, je nachdem, wie du es halt betrachtest.
Wir hatten hier mal die Smartphones mit Android drauf von Gigaset, von den Resten vom alten Siemens Gigaset-Zeug und die hatten ja so das Problem, dass halt so der Markt für Tischtelefone und Deckt ist halt relativ futsch gegangen, ja, weil die Leute halt ihre Smartphones benutzen, haben sie irgendwann Smartphones gebaut, hat aber auch nicht gezogen. Die waren schon okay, ja, aber halt keine Konkurrenz für ein billiges Samsung.
Und ich weiß gar nicht, wie es da genau war. Sie hießen ja, sie sind made in Germany. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, wie made in Germany die waren. Also, weil ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass die da selbst gelötete Chips, also nehmen wir mal wieder Prozessoren aus Deutschland reingepackt haben, sondern das ist halt Assembly sicherlich in Deutschland passiert und der ganze Spaß. Aber da sind sicher große Teile irgendwie trotzdem aus Asien gekommen.
Ja, im Detail weiß ich es auch nicht, aber das waren halt ganz normale No-Name-Irgendwas-Prozessoren da drin und die halt von irgendwo eingekauft waren. Und auch die Displays und Batterien wahrscheinlich der Großteil nicht aus Europa gesourced. Ja. Ja? Also insofern ist ja schwierig. Das und da kam neulich eine Pressemitteilung, also die haben es irgendwie geschafft über den Berg, die waren zwischendurch auch mal pleite, aber da kommen jetzt neue Sachen auch, aber das ist halt so keine richtige Konkurrenz. Und auch so vom Marketing ist wahrscheinlich schwierig, jetzt ohne den Druck zu haben, dass irgendwie, das kann auch, keine Ahnung, Samsung nicht mehr liefern können, könnte ja alles sein. Ja, also wenn irgendwie sowas Großes schief geht, wie auch immer, dann ist halt das Problem recht groß, da auch schnell irgendwie Ersatz herzukriegen. Selbst wenn man die Hardware, sagt auch der Chat hier so, wenn die Hardware irgendwie aus Asien importiert werden kann und man kriegt irgendwie die Sachen soweit irgendwie her und kriegt es produziert, dann hast du aber immer noch das Problem mit der Software. Ja. Jetzt im Beispiel vom Smartphone kannst du eigentlich alles mit Apple dann erstmal vergessen. Ne? Also weil du hast halt das Problem, also ich meine, deswegen ist auch das Problem mit dem App Store. Problem mit dem App Store ist ein so großes, weil wenn das irgendwie schief gehen sollte, wenn Apple super evil wird oder zumacht oder nicht mehr erreichbar ist oder sie nehmen keine Euros mehr entgegen, um das Developer-Programm zu zahlen, dann ist halt hier Schicht mit dem ganzen Kram. Und selbst wenn dann irgendwie der alternative Abmarktplatz durch die Decke gehen würde in Europa, alle sind nur noch auf dem Altstore, was lustig wäre, selbst dann hilft es nicht weiter, weil dann immer noch Apple notarisieren müsste und die haben die Schlüssel, um das Zeug zu notarisieren. Ja. Und es bräuchte also dann auch sowas wie eine zweite Notarisierungsinstanz Apple EU, die dann halt für diesen Markt diese Sachen notarisieren würden, wenn sie sich halt überhaupt nicht davon lösen können, dass Computer einfach Software laufen haben.
Ja, es ist super schwierig. Also ich meine, der Vorteil ist ja bei den Apple Geräten, da kriegen wir die Hardware ja schon nicht außerhalb der, also kriegen wir die Hardware schon mal nicht aus der EU. Und von daher müssen wir uns, glaube ich, das Problem, also die Gedanken dann vielleicht erst gar nicht stellen. Das heißt, du sagst dann wirklich halt nur, okay, ist mir wurscht, dass die, wenn das Zeug in Asien produziert wird, dann wird es halt in Asien produziert, das ist okay für mich. Ich möchte nur halt die Software nicht aus den USA haben, da wird es halt dann schwierig. Ich meine, das Problem haben wir ja heute schon. Also du kannst dir ja bei vielen Sachen überlegen, da muss jetzt ja nicht mal irgendwie die USA vor die Hunde gehen, aber du kannst ja heute schon sagen, boah, ich möchte keine Software aus den USA laufen, wenn die Firma in den USA sitzt, Cloud Act und so, wenn du dir anguckst, wenn es hart auf hart kommt, spielt ja auch keine Rolle, wo deine Daten liegen. Also, weil ich meine, iCloud ist da das nächste Ding, wenn wir das Apple-Zeug angucken. Ne? Also Apple tut natürlich viel, dass da niemand reingucken kann, aber Ende des Tages ist es ein amerikanisches Unternehmen und selbst wenn meine Daten auf irgendeinem iCloud-Server in Frankfurt liegen, ob es die geben mag oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, kommen amerikanische Behörden da trotzdem dran. Und
auch aus der Sicht von den asiatischen Hardwarefirmen, die so Kram herstellen, also oder auch Samsung und sowas, die haben ja auch keinen Bock auf die Abhängigkeit von den Google-Services in dem Android drin, sondern deswegen haben sie auch ihren eigenen, also zum einen, weil sie jetzt Xiaomi und so weiter in China halt ihren eigenen Kram dort beachten müssen. Ja. Und zum anderen auch sowas wie Samsung, die wären grundsätzlich diese Abhängigkeit von Google auch gern los.
Ja, das siehst du ja auch immer wieder. Also spätestens, wenn du dir Xiaomi und Co. anguckst, die tun ja wirklich alles dafür, dass sie eigene Stores haben und den ganzen Schmarrn. Das funktioniert natürlich in der westlichen Welt immer schlechter, weil du bist es ja gewohnt, aus dem Google Play Store was zu laden. Aber spätestens, wenn du halt dann irgendwie sagst, irgendwie in Asien ist die App Gallery ein ernsthaftes Ding oder Samsung hat ja auch irgend so ein Zeug. Vielleicht ist auch die App Gallery von Samsung, ich habe zwar vergessen, wer jetzt was hat, weil da hat ja Xiaomi seinen eigenen Spaß und Huawei hat seinen eigenen Spaß und Samsung hat seinen eigenen Spaß. Und solange du dich natürlich ausschließlich in diesen Ökosystemen bewegst, dann ist es auch okay zu sagen, okay, ich lade meine Apps halt aus der App Gallery statt aus dem Play Store. Aber klar haben die da keinen Bock drauf. Und du siehst es natürlich dann auch wieder bei anderen Herstellern, dass die den Unterbau AOSP, also Android Open Source Project, nehmen und da dann ihr Android draufschnallen und deswegen sehen halt manche Androids anders aus als andere Androids. Also bei vielen ist es halt nicht nur ein Skin, sondern da ist es halt ein Fork vom, vom ASP und dann geht es halt da weiter. Und genauso machen es ja auch die Varianten von Android, die wirklich sagen, wir versuchen das ohne das ganze Google-Zeug, also wirklich 100% ohne das ganze Google-Zeug zu betreiben, weil die gibt es ja schon auch. Also es gibt ja die alternativen Android-Betriebssysteme schon auch, die komplett entgoogelt sind.
Hast du ja mal ausprobiert. Macht das große Freude, wenn du den, weil sie haben ja auch, Google ist ja auch nicht doof, die haben ja ihre Dienste in dieses quasi dran geknüpft, dass das Telefon unter ihrer Kontrolle bleibt, so an diese Play-Services. Ja. Wie viel Freude macht es denn dann jetzt im Beispielfall Deutschland, wenn du da so ein entgoogeltes Android hast?
Naja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie leidensfähig man ist und was einem wichtig ist. Aber es gibt ja da, die Spanne ist ja groß. Und du kannst ja sagen, hier, ich drehe hier Security auf 12 und installiere mir Grafino S auf einem der drei unterstützten Pixel-Geräte. Also da gehen halt zum Beispiel nur Pixel-Geräte noch. Angekündigt ist zum Beispiel noch Apostrophe aus der Schweiz. Und die dritte Variante ist, boah, ich komme schon wieder nicht mehr drauf, das ist ein bisschen traurig gerade, weil ich, das ist nämlich die Variante, die man im Zweifel eher haben will, weil sie nicht eher Calyx OS. Und da bist du halt relativ nah dran an so einem echten Stock Android, wie es auf einem Pixel geschippt wird, aber halt, du hast noch die Wahl zu sagen, ich will die Google Services haben oder nicht, aber halt in dem Moment, wo du sie nicht drauf hast, kannst du halt zum Beispiel keine Bezahl-Apps mehr laden. Also du kannst über den Aurora Store weiterhin Apps aus dem Play Store laden, ohne einen Play Store Account zu haben. Ob man das jetzt will oder nicht, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, weil am Schluss kommen die Dinger natürlich trotzdem aus dem amerikanischen Store oder du lädst dir halt alles aus F-Droid. Aber es kommt halt so ein bisschen drauf an, was du haben möchtest. Wenn du natürlich sagst, ich lege Wert darauf, auf meinem Gerät Facebook, Instagram und WhatsApp installiert zu haben, dann hast du A, sowieso ein anderes Problem, weil du ein Betriebssystem haben willst, was keine Google-Sachen drin hat und dann lädst du dir hier die Zuckerberg-Quatsch da rein. Also kannst du natürlich machen, aber der weiß nicht, dann würde ich mal zum Psychologen gehen. Und
da hättest du, der Psychologe, der hätte aber einen regen Betrieb bei sich.
Ja, aber und dann immer schön das eigene Haus verpixeln lassen, gleichzeitig. Und dann geht, also im Grunde geht es schon, weil du kannst eine sinnvolle Kartenalternative laufen lassen, du kannst irgendwie sinnvolle E-Mail betreiben, wenn es sei denn, also wenn du halt keinen Gmail-Account benutzt und im Grunde geht da alles und das benutzt sich auch gut, bis zu dem Moment, wo du halt irgendwas brauchst, was halt nur aus dem Google-Ökosystem kommst. Auf der anderen Seite, wenn ich halt vergleiche, wie gut geht es auf der Google-Plattform versus wie gut geht es auf der Apple-Plattform, du hast halt auf der Apple-Plattform ohne Apple-ID und Co. hast du halt einen Stein. Das ist ein Stein, mit dem du telefonieren kannst. Und sonst das geht so, halt dann...
Mit dem kannst du dann noch nicht mal telefonieren, weil du es nicht aktiviert bekommst. Ne? Mit dem machst du einfach gar nichts mehr. Das kannst du als Briefbeschwerer benutzen oder vielleicht noch als Taschenlampe, wenn du Glück hast.
Ja.
Also nicht den Blitz, weil den kriegst du auch nicht aktiviert. Der ist ja auch hinter dem Aktivierungsassistenten und sowas. Du musst ja so, ich meine, Worst Case musst du dir halt vorstellen, das ist so wie jetzt irgendwie, wenn du jetzt versuchst, irgendwie eine Original Xbox zu aktivieren. Geht halt nicht. Ja? Ja. Ist halt, der Server ist weg oder nicht erreichbar oder super evil und dann geht das halt nicht mehr. Und da, wo es halt bei den Smartphones vielleicht auch noch irgendwie knistern könnte, ist natürlich dann mit den Cellphone-Modems. Wenn da irgendwie ein Qualcomm-Stein drin ist, amerikanische Firma, liefern die noch, dürfen die noch oder was ist dann mit denen los? Ne? Also und das die ganze IP, was für die Mobilfunkmodems nötig ist, da sitzt auch einiges, so zumindest theoretisch an den Patenten irgendwie in Europa bei Ericsson und Nokia oder was auch immer davon übrig ist, aber die bauen jetzt keine top aktuellen 5G-Steine.
Ja, das ist, ich meine, das ist das Problem, das wir halt überall irgendwie haben. Wir haben uns halt irgendwie darauf verlassen, dass Qualcomm das macht und dass wir das da einkaufen können. Ich meine, dasselbe haben wir halt, ich komme ja immer noch zurück mit den Prozessoren, wir haben uns darauf verlassen, dass Exynos und Snapdragon macht auch Qualcomm, richtig? Mhm. haben uns darauf verlassen, dass die wissen, wie man Prozessoren zusammenlötet. Und das, also Intel, also ich gehe jetzt, rede jetzt von mobilen Prozessoren. Und da hat man hat irgendwann gesagt, das wird schon passen. Das ist schon gut so. Und das ist halt ein bis zu dem Moment, wo das halt wegfällt. Und dann stehen wir halt alle da und schauen recht blöd. Und ja, das wird uns möglicherweise halt beißen. Im besten Fall wird es uns nie beißen. Aber wenn wir uns nicht Gedanken drüber machen, was können wir tun, wenn es uns mal beißt, dann stehen wir halt dann da.
Der Chat fragt, was mit der zusätzlichen Verschlüsselung, a.k.a. erweiterter Datenschutz, sehen wir ja, was damit zum Beispiel passieren kann, wenn der einfach wie in UK verboten wird. Also, nee, den schaltet ihr jetzt bitte ab. Ja, und sie müssten es ja nicht unbedingt sagen, weil du siehst ja nicht, ob der wirklich jetzt auf der Wolke beim iCloud aktiv ist oder nicht. Und das ist halt auch so ein Problem, wenn halt so der Rechtsstaat vor die Hunde geht. Da ist auch irgendwo der Punkt erreicht, wenn halt, das ist so also ein alter, wahrscheinlich XKCD, so deine Verschlüsselung kann noch so gut sein. Du brauchst auch keinen Supercomputer, um die dann zu knacken, sondern du brauchst nur einen Brutalo mit einer Kneifzange. Und der bearbeitet dich einfach so lange, bis dein Passwort aus dir rausfällt.
Genau, also das ist halt, diese Art von Brute Force geht immer. Und da ist halt das schwächste Glied ist halt das Gerät, was du in deiner Hosentasche hast, weil das ist am Schluss in der Lage, diese Verschlüsselung, es ist eins der Enden von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Ende-zu-Ende-verschlüsselten Sachen und es ist eins der Enden von Dinge, die erweiterten Datenschutz oder halt irgendeine wilde Kryptografie drin haben und im Best- oder Worst-Case oder je nachdem hängt diese Verschlüsselung daran, dass dein Daumen auf der richtigen Stelle am Display ist oder dein Gesicht an der richtigen Stelle vor dem Display ist. Und dann ist es halt offen und da braucht es gar nicht so viele Schläge wahrscheinlich, dass das genau deshalb plötzlich geht. Und das ist jetzt witziger, als es klingt, jetzt witziger, als es in echt ist. Aber das ist natürlich der schwächste Punkt. Und ich meine, wenn es natürlich so weit kommt, dass wir hier mal das Problem haben sollten, dass jemand mit Gewalt versucht, in dein Gerät anzubrechen, dann ist es, glaube ich, dass Sachen in den USA liegen, unser kleinstes Problem. Ich habe hier sehr viel Holz und ich klopfe da jetzt einfach mal sehr viel drauf, dass es hier nicht so weit kommt.
Dein ganzer Salon ist Holz vertäfelt.
Ich klopfe nachher einfach nochmal alles sicherheitshalber ab.
Die ganzen Sachen, die du jetzt so, also ich meine, Google Pixel ist lustig und alles, aber das würde ja dann auch quasi wegfallen als amerikanisches Produkt, wenn es auch aus Asien gefertigt kommt. Die Firmen könnten natürlich schon irgendwie versuchen, dann so eine Tochterfirma in Europa nochmal hinzustellen, aber der kannst du ja dann auch nicht so richtig vertrauen, ja, ob die nicht trotzdem. Weißt du, du hast jetzt auch solche, die ganzen, also wir haben ein großes Problemfeld da vor uns, aber die ganzen Wolkenanbieter, die haben ja auch Server in Frankfurt stehen. Hier AWS hat Server in Frankfurt stehen. Sind wir wirklich, wirklich sicher, dass da nicht drauf rumgespitzelt wird?
Also, ja, natürlich nicht. Also wie vorhin ja schon gesagt, weil der Server in Frankfurt ist halt nichts wert in dem Moment, wo eine US-Behörde kommt und sagt, hier Leute, guck mal, ich habe hier meinen ausgedruckten Cloud Act dabei und ich würde gerne hier die ganzen Sachen in AWS vom Hetzel sehen. Und dann sagt, kann der AWS natürlich sagen, ja, wir liegen in Frankfurt und sagen, das ist mir scheißegal, du bist ein amerikanisches Unternehmen, du kannst dir nochmal durchlesen, was in diesem Cloud Act drinsteht. Das machst du jetzt oder wir haben halt ein anderes Problem miteinander. Und dann werden die das tun. Also da können die, also keiner der großen Cloud-Buden wird hingehen und sagen, ja nee, da stelle ich mich jetzt volle Kanne dagegen. Weil am Schluss ist das die Regierung, in der sie zu Hause sind und da müssen sie halt mitspielen. Und das wird dir halt nichts bringen, wo deine Daten stehen. Also klar kannst du sie selber nochmal verschlüsseln, aber im Worst Case weißt du natürlich nie, ob die Sachen, die in irgendeiner Wolke rumliegen, wenn du sie nicht per Hand nochmal verschlüsselt dort ablegst, wo nur du den Key für hast, weißt du natürlich nicht, ob es da eine Backdoor gibt, um an die Daten im Notfall ranzukommen.
Na, also ist das alter Spruch, aber ist immer sehr richtig. So, es gibt keine Wolke, das sind nur andere Leute Computer.
Korrekt.
Und das kann natürlich irgendwie schief gehen. Jetzt bemüht man sich möglicherweise als europäische Firma irgendwie hier mit GDPR alles richtig zu machen und die Daten hier in Europa zu lagern und so weiter und so fort. Aber ob das wirklich einem Ausfall der USA überleben würde, das ist halt unklar. Ne? Also ich meine, du kannst es halt jetzt im Moment auch irgendwie nicht testen. Ne? Also bist du sicher, dass jetzt irgendwie, wenn US East umfällt, dann ist alles vorbei, aber da sind so viele Sachen, die irgendwie dann am hintenrum doch wieder bei AWS oder bei irgendeiner Wolke, die halt doch aus einer Wolke aus den USA reinholt oder irgendwas und dann hast du halt auch wieder verloren.
Absolut.
Wenn du jetzt auch deinen eigenen Code und so weiter, GitHub super nice und alles, aber wenn halt GitHub weg ist, was geht dann alles nicht mehr? Dann hast du deinen ganzen Node und deinen ganzen Docker kannst du einfach wegwerfen.
Ja, es war, also das ist halt schon, es ist halt ein Backbone von unserer digitalen Infrastruktur, die wir halt weltweit haben. Und wie ausfallsicher der ganze Spaß dann ist, am Schluss wird sich halt zeigen. Und klar, ich bin froh, dass wir es bisher nicht ausprobieren mussten.
Wir können mal so ein paar andere lustige Dienste so durchgucken. Das bezieht sich jetzt teilweise auf Firmennutzung, teilweise auf private Nutzung, aber das kann man sich trotzdem mal so durchgucken, eine Reihe nach. Also wie schaut es denn aus jetzt erstmal grundsätzlich mit den Diensten, wo es eine Portnummer gibt, wo es ein öffentliches Protokoll gibt, wo man sagen kann, so E-Mail, ja? Mhm. So ehrliches POP3, Seidel freut sich wieder. Wo hostet man denn das? Ja, also viele haben halt das ist auch so ein Problem, viele haben halt jetzt schon ihren E-Mail-Account beim Gmail zum Beispiel oder bei Firmen nehmen offensichtlich gerne Outlook, habe ich jetzt gesehen. Ich habe neulich so eine E-Mail durchgewühlt nach irgendwelchen Links und habe gesehen, dass die Links in den E-Mails nochmal durch outlook.com durchgeschickt werden, wenn man sie anklickt, damit die schön tracken können. Mhm. Das heißt halt auch, der Link ist nicht auflösbar, wenn irgendwann Outlook umgekippt ist hinterher. Ja. Also, naja, egal. Aber wenn man jetzt nicht
drüber nachdenkt.
Nicht das ist auch so mit diesem TCO-Link-Shortener vom Twitter.
Ja, ja. Also alles, das ist ziemlich gut, ja.
Ja. Bitly, ja, ich meine.
Es war super praktisch halt immer, ne?
Ich meine, und die haben sich noch eine libysche Domain genommen.
Was soll denn da schon smart schief gewesen? Gehen? Ja, was soll da schon schief gehen? Ja.
Also gut, also Gmail und Outlook und diese wolkengehosteten E-Mail-Services, die sind natürlich, die sind auch sehr weit vorne dabei und sind so Industriestandard und sind wegen der ganzen Spammerei halt auch so ein bisschen etwas schwieriger zu ersetzen, weil halt, wenn du anfängst, Mail selber zu hosten, du erstmal mehr Probleme hast, an den Spam-Filtern vorbeizukommen. Und das ist diese kleine mafiöse Gmail-Blase, die halt dann eher ihren eigenen Spam von anderen Gmail-Kunden durchleitet, als jetzt den von deinem Schlingel-Server da reinzulassen. Du hast ja auch selber jetzt E-Mail selbst gehostet.
Ja, genau. Ich mache das immer noch, ne? Also die Geschichte von selbstgehosteter E-Mail, das ist so, insgesamt so ein bisschen eine Geschichte voller großer Schmerzen. Aber halt auch, wenn das beinahe abgestorben ist, ist der Bliss halt enorm, weil es sich plötzlich wieder gut anfühlt. Aber es ist, das muss man schon wollen. Also dieser Weg von, ich gehe von Google weg zu, ich mache das alles selber, der ist schon hoch. Also du hast aus Nerd-Sicht kommt natürlich da viel geiles Zeug mit, weil du halt plötzlich Sachen machen kannst, die du vorher nicht machen konntest. Aber gleichzeitig ist es halt, das ist anstrengend. Also diesen Invest zu machen, zu sagen, ich kümmere mich da jetzt drum, das selbst zu tun, der ist schon hoch. Der Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich werde das wahrscheinlich irgendwann brauchen, dann ist es natürlich gut, es vorher gemacht zu haben. Weil es ist immer besser, du machst es in dem Moment, wo du es nicht dringend sofort umgestellt haben musst, sondern wo du die Zeit hast, die Fehler zu machen, die ich vielleicht auch gemacht habe. Und ich habe ja mich damals entschieden, ich hoste das mit MailCow, was halt eine Open-Source-Lösung ist, um Mail selber zu hosten. Und habe damals, genau was du gesagt hast, bin natürlich in den ESR-Ding reingefallen und gesagt, okay, was brauche ich dafür? Ich brauche irgendwie einen virtuellen Server und habe mir halt bei einem Hoster einen virtuellen Server geklickt. Bei einem Hoster, der halt günstig ist, und einer der Gründe, warum er günstig ist, weil seine IP-Reputation nicht besonders gut ist. Und lasst euch das gesagt sein. E-Mails auf einem Server mit schlechter IP-Reputation ist nicht gut. Es ist einfach keine smarte Idee, weil die Hälfte meiner E-Mails kam halt nicht an. Dann gehst halt irgendwann hin und sagst, okay, was machst du? Es gibt halt so zwei, drei Hoster in Deutschland, die machen, die können, sind gut. der obvious choice ist halt Hetzner, die haben eine gute Reputation, die kriegst du in der Regel whitelisted, Netcarb ist noch in der Regel ganz gut dabei und da kannst du dir dann dein Zeug hinlegen, da kannst, hast du halt dann einen Server, du musst wissen, wie du einen Server administrierst, das ist ein E-Mail-Server, den willst du halbwegs aktuell halten, sowohl die Software als auch das Betriebssystem. Aber ich sehe natürlich, dass das nicht für alle Leute der richtige Weg ist, weil musst es halt wollen.
So normale Privatuser, die laufen immer noch scheinbar mit ihren T-Online-Adressen und sowas rum, vom ISP oder hier irgendwie, ich habe auch irgendeine Adresse gesehen, so hier irgendwie Glasfaser Niedersachsen. Hast du deine E-Mail-Adresse, heißt dann irgendwie Max Mustermann at glasfaserniedersachsen.de glasfaser.niedersachsen.
Ja.
Okay,
ja.
Gut.
Kann man machen.
Kann man wenigstens sich nicht vertippen, wenn beim Buchstabieren und so, wenn das andere in der Niedersachsen buchstabieren kann. Und ansonsten so die deutschen E-Mail-Provider, die sich da so gebildet haben, halt irgendwelches GMX 1&1, web.de und sowas, das ist halt auch leider nur so GMX, web.de, 1&1 Kram, das ist halt nicht so richtig, so fühlt sich nicht richtig an. Also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll dazu.
Also das Schöne dran ist, dass es offensichtlich, wie du halt sehen kannst, ich habe diverse Menschen in meinem Umfeld, die in der Lage sind, mit einer GMX-E-Mail-Adresse oder einer Web.de-E-Mail-Adresse umzugehen. Und im Großen und Ganzen sind es, zumindest meines Wissens, heute noch keine amerikanischen Unternehmen. Das kann sich aber halt auch super schnell ändern. Ne? Wenn irgendwie der weiß ich nicht, der Bezos vorbeikommt und sagt, also dieses Web.de sieht einfach sehr knusprig aus und sich das dann einverleibt, dann ist es halt plötzlich kein deutsches Unternehmen mehr. Und dann bist du halt dann in der Abhängigkeit wieder drin. Das kann dir natürlich grundsätzlich mit allen Unternehmen, die man kaufen kann, kann dir das natürlich passieren, dass das sich irgendein großes Unternehmen schnappt. Aber das Schöne ist, es gibt natürlich auch Alternativen. Die Frage ist halt wieder, kommen Leute damit klar? Also wenn du dir sowas anschaust wie, weiß ich nicht, Proton-Mail, wo man auch über den Chef sich Gedanken machen kann oder nicht, oder Mailbox.org oder Posteo oder sowas, da kannst du dir natürlich auch relativ easy was zusammenklicken. Oder Morena zum Beispiel, die auch so eine ganze Workspace-Ding anbieten. Und da bist du natürlich wieder so bei so deinem Klickrädchen ein Klick nerdiger unterwegs als halt bei GMX und Co. Aber ich glaube, am Schluss ist es für die meisten Leute immer noch benutzbar genug, dass es kein Problem darstellt. Und spätestens, wenn wir haben das große Glück hier, oder die Familien der Hörerinnen und Hörer bei uns haben das große Glück, die Hörerinnen und Hörer von uns zu haben, weil die im Zweifel, die sind das ausbaden und sagen, pass mal auf, Mutter, Vater, Oma, was auch immer, diese Gmail-E-Mail-Adresse, die du hast, die nehmen wir jetzt vielleicht nicht mehr her, ich mache dir eine neue, Weiterleitung, whatever, und ob das dann am Schluss ein gehostetes Mail-Cow oder weiß ich nicht was ist, oder Morena Mailbox, was auch immer, es spielt dann auch keine Rolle. Ich habe das mit meiner Familie halt auch gemacht. Ich habe das selber gehostet, habe dann gesagt, ich kümmere mich darum, dass alle E-Mails, die bisher im eurem bisherigen Account waren, im neuen Account einfach magisch drin sein werden. Und dass, wenn noch was an dieses alte Postfach irgendwas zugestellt wird, dass das magisch in eurem Postfach auftaucht, da muss man sich halt einmal drum kümmern. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber am Schluss ist das machbar. Und ich kann heute E-Mails verschicken und ich kann heute E-Mails bekommen. Spam-Filterung ist nicht so annähernd so gut, wie es bei Gmail ist. Also ich kann da ziemlich viel an diesem ganzen Spam-Filtern rummassieren. Das wird nicht so gut wie bei Google. Aber ich sehe natürlich auch weniger auf dem Internet als Google, um sowas besser einschätzen zu können.
Ja. Und jetzt im Privatanwenderfall ist halt so das Problem, da die wollen halt diese Firmen, die das jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland irgendwie betreiben, die wollen halt ein Geld dafür sehen.
Ja.
Und das ist halt deutlich teurer als gratis Gmail. Und es geht halt auch nur bei Gmail, weil natürlich Gmail diesen AdSense-Knüppel dahinter hat, um das zu finanzieren.
Genau, also das ist einfach fast, das muss man sich, da muss man sich klar drüber werden. Ich will euch gar nicht sagen, was ich im Monat für diesen Mail-Server bezahle, weil ich will es euch schon sagen, es sind inzwischen 34 Euro im Monat. Das ist sehr viel Geld. Für 34 Euro im Monat kannst du dir viele Konten bei Mailbox und Co. klicken. Da geht viel zusammen. Ich habe sonst viel mehr auf diesem Server als. Aber es ist ein anderes Problem. Und aber am Schluss ist es halt ein Server. Also, ich meine, das erzählen wir ja auch seit 70, 100 Jahren. So, entweder bezahlst du es oder du bezahlst mit deinen Daten. Also in irgendeiner Form bezahlst du es halt. Du kannst immer darüber argumentieren, dass ich komme damit klar, dass meine E-Mails bei Google liegen und Google die automatisiert processen kann und dadurch besser weiß, was mich interessiert. Ne? Das ist ein valides Argument, das man fahren kann. Und ich bin der Letzte, der das verurteilt. Ich möchte kurz darauf hinweisen, mein Beruf ist, mit Google Werbung ins Internet zu pumpen. Auf einer Metaebene. Aber deswegen kann ich nur sagen, ich verstehe das Argument. Ich habe das lange genug selber so gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, das geht für mich nicht mehr klar. Und ja.
Ich habe aus Faulheit, / Bequemlichkeit, wie du auch immer das nennen möchtest, nachdem Gmail diese Workspace-Accounts oder wie die halt für Business, bring deine eigene Domain mit und so weiter. Als sie es umgestellt haben auf Bezahlmodell, habe ich halt das Bezahlmodell gewählt, aber halt nicht freiwillig, weil ich halt diesen Schritt gescheut habe, da diese, weiß gar nicht, wie viel Gigabyte an Mails da rauszuschaufeln und die dann auch funktionierend wieder hinzubekommen. Und deswegen zahle ich jetzt halt diesen Workspace-Account. Der Köder ist ja auch sozusagen von Gmail, du musst für deinen Workspace-Account bezahlen, dann kriegst du ein bisschen Dings, aber du kriegst ja auch den ganzen anderen Google-Dienste-Müll dazu, ob du jetzt willst oder nicht. Jetzt habe ich da meine Google Docs und die benutze ich auch und das Drive ist ein bisschen größer geworden, dadurch, dass ich da jetzt bezahle. Ja. Jetzt habe ich hier irgendwie Free Gemini rein, also jetzt nicht den CLI, aber den Deep Research Gemini damit reingeschmissen bekommen und diese Sachen. Und diese Bundles, die müsste man ja dann, wenn man sie einzeln sich selbst irgendwie hinstellen wollen würde, für die Firma zum Beispiel, auch jeweils nochmal extra bezahlen. Und dann bist du halt nicht nur bei deinem E-Mail-Ersatzservice, sondern dann musst du dir überlegen, was nehme ich als nächstes jetzt für meine gesharten Office-Dokumente in der Europa-Wolke. Und dann brauche ich meinen Account bei Mistral, weil ich brauche das EU-AI-Dingens dazu.
Also ist halt ein riesen Rattenschwanz. Also auch da gibt es natürlich wieder die All-in-One-Lösungen, die dir halt dann eine solche Suite verkaufen. Also wie vorhin schon gesagt, Marina.io ist ein europäischer Anbieter, die genau das tun, die hängen in diesem ganzen iOS Ding sie dran und du kannst für überschaubares Geld dir da so eine, ich weiß gar nicht, so Office-Suite halt quasi holen, die das alles all-in-all macht, ist ein bisschen weniger attraktiv als die Dienste, die Google dir anbietet, weil fairerweise, das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, das, was Microsoft dir bietet und das, was Google dir bietet, je nachdem, wie der Geschmack so ist, das sind aber, was das Produkt angeht, die sind einfach sehr gut. Die machen das alle beide seit Ewigkeiten und ne, wir können jetzt drüber diskutieren, wie gut die Microsoft-Produktpalette ist. Das, wie gesagt, Your Mileage May Vary und Leute finden Comic Sans auch geil, aber am Schluss ist das Produkt, was dir da verkauft wird, also in der großen Anführungszeichen verkauft wird, ist halt bei beiden einfach sehr, sehr gut und da ist es natürlich für die Open Source Anbieter ist es halt ungleich schwerer, etwas irgendwie hinzustellen, was auf Augenhöhe ist. Und da gibt es viel, aber so insgesamt war bisher so die User Experience, wie wir hier in Bayern sagen, immer die beste bei den Großen.
Ja, und zumindest gefühlt auch so eine gewisse größere Akzeptanz, wenn du jetzt mit normalen anderen Firmen zu tun hast, wenn du denen also jetzt nicht beim Steuerberater, der flippt aus bei jedem Link, den man ihm schickt, aber jetzt andere Geschäftspartner möglicherweise, die klicken dir vielleicht eher noch einen Dropbox-Link an und einen Google Drive-Link. Aber wenn ich da mit meiner Nextcloud irgendwie My Storage Share NX7583 ankomme, dann sagen sie, wir sollen keine blöden Links anklicken.
Ja, ja, so. Natürlich. Also das ist, und fairerweise zu Recht. Also, weil das ist ja das Erste, was du lernst. So, guck mal, wenn du einen Link von jemandem bekommst, dann fährst du mal drüber und schaust, ob dieses, was da steht, sinnvoll ist. Und das ist das, was ich.
Diese Datei wurde von Google Drive gescannt, sie ist garantiert sicher.
So, dann, ja, dann, okay, dann klack. Ist halt schwierig, aber ich, ja, das ist halt so. Und also, das kommt halt dazu. Wir werden Leute darin schulen müssen, ihnen zu erklären, also wenn wir das denn haben wollen und wenn das der Weg ist, wo wir hinwollen und die, oder das Ziel ist, wo wir hinwollen, dann werden wir Leuten klar machen müssen, wie so ein dezentrales Web funktioniert. Das wird super ekelhaft.
Es könnte so eine Art, so wie eine Neugeburt des Web, so ein zweites Web, so ein Web 2.0 könnte das werden. Datei, Sync und Wolkenspeicherplatz und sowas, da gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen auch so, halt in Richtung wie sowas wie Dropbox oder Google Drive oder OneDrive oder wie auch immer. Und ich habe jetzt selber auch, nachdem Dropbox sich halt gedacht hat, Dropbox würde jetzt gerne Office werden und hätte gerne nur noch Enterprise-User und diese ganze Mist, habe ich halt mir so eine Nextcloud der Hetzner verkauft es als Storage Share geklickt und das ist schon okay, aber es ist nicht schön. Ja, also letztes Mal hatte auch ein Hörer geschrieben, so sehr große Files so hängen einfach gerne fest. Ich habe das Problem, dass beim Wechsel zwischen Wi-Fi und Kabelinternet auf den Laptops und sowas oder Laptop ist zugeklappt, WLAN war aus, ein Netzwerkkabel dran, Laptop aufklappen, Nextcloud kriegt nicht mit, also die Mac-App Nextcloud kriegt nicht mit, dass da ein Netzwerkwechsel da war und synkt einfach nicht mehr.
Ja, schön.
Solche Sachen passieren da relativ häufig und auch so die iOS-App und die Integration in die Files-App auf iOS, die ist vorhanden, aber die ist halt nicht super. Die von Dropbox ist halt besser. Die ist auch nicht gut wegen iOS und Files-App und so, aber das macht ein bisschen stabileren Eindruck. Dann hilft auch nicht, dass zum Beispiel die Kiste beim Hetzner, wo ich drauf bin, dass die einfach nicht eine besonders schnelle Netzwerkverbindung hat. Mhm. Ja, vielleicht könnte ich denen schreiben, zieht mich mal auf eine andere Kiste oder ich müsste einen Tarif vielleicht hochgehen, die größere Nummer zahlen, dass ich da auf weniger Nachbarn auf der Kiste habe oder so. Mhm. Aber das ist ein bisschen schwierig und das ist auch einfach nicht, also ist ein sehr großes, gutes Ziel, dass der Nextcloud irgendwie besser wäre, aber es ist einfach nicht auf einem Augenlevel mit den anderen Wolken-Dateisync-Diensten. So.
Also auch hier wieder wahrscheinlich your mileage may vary. Ja, ich habe dieselben Probleme nicht. Ich habe natürlich auch bei mir im Alltag die iOS-App nicht im Einsatz, aber bei mir ist der Sync relativ solide. Und ne, ich habe mir vorher gedacht, nachdem ich diesen Mail-Scheiß gemacht habe, Nextcloud selber hosten. Ich meine, wie schwer kann es sein? Ich bin jetzt auch bei Hetzner. Die ganze Hetzner-Nextcloud-Sache, die kommt natürlich mit Fußangeln. Die kommen an deine Daten dran. Selbst wenn du diesen Sync, wenn du die Encryption machst, die haben die Encryption-Keys für das Ding, weil sie diesen Server administrieren müssen. Das solltet ihr euch drüber, also zumindest war das vor einem halben Jahr so, da solltet ihr euch drüber im Klaren sein. Ich gebe lieber meine Encryption Keys für meine Dateien einem Hetzner als einem Dropbox. Sollte man sich nur bewusst sein, wenn man da also was ablegt, was man auf jeden Fall sicher haben will, einen eigenen Verschlüsselungslayer nochmal drüber legen. Sonst. Oder man macht den ganzen Spaß halt selber und kümmert sich dann darum, dass man die Encryption, dass da halt niemand reingucken kann.
Ja. Wenn wir jetzt in Deutschland flächendeckend irgendwie geil Glas nach Hause liegen haben würden, dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht solche Dinge auch einfach lokal im Büro, zu Hause, Heimlabor, wie auch immer, in einen NAS reinsteckt. Also hier könnte man die Dinge von Synology benutzen und halt, wenn die schnell angebunden wären, die halt auch benutzen, um Files an Mitarbeiter und Kollegen irgendwie zu sharen und sowas. Aber mit den normalen langsamen Leitungen ist das ja kein Spaß. Das ist ja bisschen schwierig. Oder auch eben sich, so wie ich neulich gesagt habe, dieses Ugreen-NAS, wo du halt einfach irgendwas in Docker reinschmeißen kannst. Ja. Und da kannst du dann auch, wenn du jetzt nicht deren Sharing-Lösung benutzen wolltest, dann kannst du natürlich auch mit Nextcloud auf dem Ugreen zum Beispiel oder auf einem anderen NAS-Gerät, was halt Linux laufen hat, dann diese Kisten daraus, diese Files daraus sharen, wenn du das irgendwo hinstellst, wo halt ein ausreichend schnelles Internet dahinter hängt. Oder auch, ich meine, allgemein ist es, wenn du ein paar Leute in einem Büro hast, sowieso keine blöde Idee, dass du halt nicht in die Wolke rauf und runter gehst, und das Latenz und Durchsatz macht halt immer noch ein bisschen mehr Freude dann.
Definitiv.
Ja. Ansonsten, es gibt noch ein paar andere Sachen, weißt du, es gibt sowas wie SyncThing, das war mal hier so ein bisschen Peer-to-Peer-File-Sync und solche Sachen, da kann man sich auch Sachen ausdenken. Man kann natürlich, wenn man jetzt nicht mit außerhalb mit Leuten irgendwie sharen will, sich halt auch irgendwo zentralen Netzwerk sharen, SMB, WebDAV, was auch immer hinstellen und dann von dem irgendwie arbeiten. Aber das ist halt das Ding. Es zieht sich hier durch, ne? Du brauchst halt deinen lokalen Linux-Nerd, sonst wird das nichts. Ja?
Oftmals schon. Also an der Stelle sei auch nochmal ResidioSync empfohlen. Die machen halt auch Peer-to-Peer auf BitTorrent-Protokoll mehr oder weniger Sync zwischen Ordnern. Also kannst du auch dann zwischen mehreren Leuten teilen und dann seine ISO-Images von Linux-Distributionen hin und her synken, zum Beispiel. Und das funktioniert auch sehr gut und ist relativ easy. Also das muss man vielleicht jemanden mal installieren, wenn die Person nicht viel Ahnung hat von Computerdingen. Und der Rest passiert halt automatisch. Wirfst du das in irgendeinen Ordner, es ist halt ein Dropbox oder Dropbox dahinter. So ein bisschen, wenn du halt nur einen Ordner mit anderen Leuten oder mit anderen Geräten gesynkt haben willst. Das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut. Aber ja, also das Problem ist halt, dass die Person, die sich mit dem ganzen Linux-Quatsch auskennt, die sitzt halt bei Dropbox oder bei Google. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr das halt selber sein. Das hilft alles nichts. Oder ihr findet jemanden, dem ihr mehr vertraut als jemanden, die bei Dropbox oder bei Google sitzen. Aber die Person, die sich damit auskennt, die wird immer mit großen Anführungszeichen, die wird's, momentan braucht es die einfach. Und das geht nicht so richtig ohne die, weil du kannst nicht gleichzeitig sagen, ich will, dass das alles super easy und peasy und ich muss nichts dafür tun ist. Und gleichzeitig aber wollen sie, dass das alles mit Sicherheit und Unabhängigkeit von USA und weiß ich nicht was läuft. That's not how it works. Das ist einfach schwierig.
Die Sendung ist heute nicht vom Hetzner gesponsert, sollte sie aber sein, weil, also zum einen sollte sowieso, ja, also zweitens, das Angebot ist halt bei denen jetzt so ein bisschen gewachsen, über das hinaus von, die vermieten jetzt halt Blechbüchsen, die du irgendwie neu oder aus der Serverbörse, die für 30 Euro raus tun kannst. Und die haben halt jetzt auch diesen so ein bisschen virtuelle Maschinen-Quatsch obendrauf, ein bisschen Object Storage obendrauf. Und das sind ja nun Produkte, die jeder lokale Linux-Nerd aus S3 und von DigitalOcean und von Linode und sonst was halt auch kennt und damit umgehen kann. Und das ist nicht auch noch nicht auf dem gleichen Level wie jetzt bei diesen großen US-Buden. Aber es wird langsam. Es wird langsam, aber es wird. Ne? Und die, da kannst du halt auch dir im Rechenzentrum in Deutschland oder in Finnland diese Kisten hinstellen und halt damit Wolkenserver-Sachen machen. Und kannst du überlegen, möchtest du selber dafür verantwortlich sein, da Backups von diesen drehenden Platten zu ziehen oder auch nicht. Ja, und das, ne? Also solche Sachen. Das ist, wenn du jetzt deinen Kram von deiner Firma in AWS liegen hast, und du willst da weg. Und du hast diese ganzen AWS-Dienste genutzt, die sie dort haben. Irgendwie gemanagte Datenbank und irgendwelche Queues und irgendwelchen Schmarrn. Dann bist du ja auch erstmal verloren. Weil ja, das kriegst du von den anderen Boden so in genau kompatibel erstmal nicht. Es gibt schon diesen Kram, diesen OpenStack-Kram, der zum Beispiel bei OVH läuft. Die haben sowas Ähnliches wie so eine gehostete Datenbank bei S3, funktioniert aber anders und unten drunter ist auch nur, was auch immer, MariaDB irgendwas. Aber es funktioniert halt ein bisschen anders. Ja? Und es ist halt nicht S3 sondern es ist dieses OpenStack-Zeug und da gibt es auch ein Plugin, was die auch installiert haben, wo du dann wie mit S3 auf dieses Zeug zugreifen kannst. Aber im Detail ist es halt so ein bisschen anders und bricht dir wahrscheinlich deine Anwendung.
Da, und das ist genau der Fall. Also wenn du einfach Sachen benutzt, die theoretisch identisch zu einer AWS-Lösung sind, dann wirst du diesen Use Case finden, wo dir was kaputt geht in der Produktion, weil das ein bisschen anders riecht. Oder die Alternative ist, du sagst dann, oh, das ist ja spannend, ich benutze hier ein SQS als Queuing-Lösung, ich schalte jetzt um auf RabbitMQ und ich schalte um, heißt, ich baue halt den Connector neu. Und dann musst du dich halt dann hinsetzen und jemand muss das halt neu programmieren, damit das Queuing dann über dieses Ding funktioniert. Oder dass die Datenbank halt eben keine so und so ist, die das und das kann. Oder du setzt dich halt dann hin und sagst, okay, das ist halt kein S3 Object Storage, sondern das ist halt ein R3 Object Storage und riecht halt an drei Stellen anders. Und dann muss man sich da halt einmal hinsetzen und das umbauen. Und der Nachteil dabei ist natürlich, wenn wir das nochmal aus der Business-Casper-Brille betrachten, das bezahlt dir niemand. Das ist super schwer, den Kundinnen und Kunden draußen zu sagen, ey, weißt du was, wir haben umgebaut von S3 auf R3. Geil, oder? Dann sagen die, ja, das ist schön, aber was sind meine Features, die ich haben wollte? Nämlich nicht da, weil man sich halt ein halbes Jahr darauf konzentrieren musste, irgendwie umzustellen von A nach R2, stimmt, sagt Igor gerade statt R3, du hast richtig, immer eins weniger.
Naja, bei R2 bei Cloudflare, da hast du ja auch nichts gewonnen. Das ist
fair enough. Ich wusste schon nicht mehr, wo er das R-Produkt hingehört. Aber ja, das ist halt in jeder Hinsicht teuer. Es wird nur, an einer Stelle wird es nur noch teurer, wenn morgen AWS umfällt. Dann wird es richtig teuer, weil da muss man es nämlich schnell machen. Dann kann man nicht sagen, okay, wir machen das jetzt 3 Monate lang nebenbei, dass wir das so langsam hinbekommen, sondern dann schläft halt jemand einfach 5 Tage lang nicht.
Ja, schon, aber wenn das halt, wenn ganz AWS über Nacht oder binnen kurzer Frist halt irgendwie nicht erreichbar, super evil wird, wie auch immer, dann ruft halt der Hetzner irgendwie beim Western Digital an und sagt, guten Tag, hätten Sie bitte 3 Schiffscontainer-Festplatten? Ach nee, die sind aus gerade, ja, schade.
Ja, genau. Schwierig.
Ja. Und das haben wir ja gesehen, wie wenn plötzlich alle irgendwie Fahrräder kaufen möchten. Fahrräder sind jetzt 2 Jahre lang ausverkauft. Ja. Sorry.
Ja, ja.
Solche Sachen passieren dann halt auch und deswegen, ich habe ja meinen Kram teilweise bei Hetzner, teilweise bei DigitalOcean, teilweise Cloudflare und teilweise OVH liegen. Mhm. Und ich habe das alles durchgespielt. Ich bin mit OVH schon mal tüchtig auf die Nase gefallen, mit meinem Blog zum Glück nur. Mhm. Aber das war schon unangenehm genug. Das ist in Flammen aufgegangen. Den ist so ein Rechenzentrum abgebrannt. Und weil ich halt zufällig in diesem Auswahlmenü, ja, das ist ein hübscher französischer Name, da klicke ich drauf. Das war der Ortsname von dem, von der Kiste, die dann halt abgebrannt ist. Und sowas kann halt auch sein, wenn du dich selber drum kümmern musst, musst du dich halt selber drum kümmern, dass dieses Rechenzentrum das auch überlebt, wenn es abbrennt. Also deine Daten. Und dann ist halt auch wieder schlecht. Auch so weitere Details irgendwie. Hast du in Amsterdam, glaube ich, vor ein paar Wochen war es ein bisschen warm. Und welcher Dienst war da betroffen? Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber da kam eine Meldung, so hier Statusmeldung aus dem Rechenzentrum, hier Rechenzentrum so und so. Lüftung ist überfordert mit der Hitzewelle. Und dann kam so eine halbe Stunde später von irgendeinem Service, ja, so degraded Service, weil Amsterdam mussten wir ausschalten. Es war zu heiß. Und weil die halt in Amsterdam nicht die Klimaanlage im Rechenzentrum dick genug haben für den Klimawandel.
Das ist schon ein bisschen bitter.
Ja. Und deswegen ist halt hat unter anderem auch Hetzner deswegen nach Finnland gebaut, weil sie da die Kühlung und den Strom günstiger herkriegen. Und dann hast du wieder dein Rechenzentrum in Finnland stehen, die Glasfaser, die geht durchs Meer und dann kommt so ein U-Boot vorbei und dann ist wieder.
Macht es aus Versehen kaputt.
Ja. Hups, unser Anker. Ja, gut. Diese Geschichte mit dem OVH-Feuer und EncroChat, dieses Fake-kriminellen Netzwerk-Chat-App, das ist auch nochmal. Das gibt doch sicher einen lustigen Film oder sowas.
So ich hoffe es, ja.
Netflix-Special.
Weil jedes Mal, wenn du dann eine Doku drüber anguckst oder irgendwas liest, denkst du, das kann alles nicht wahr sein. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend.
So, Ja, mit den anderen, es gibt ja in Deutschland, es gibt ja auch noch eine Handvoll kleine Hoster und sowas. Ne? Ja. Also ich hatte meinen Mac Mini mal eine Weile hier stehen bei einem Hoster, dessen Namen ich vergessen habe. Da hattest du auch mal
die bei Contabo.
Contabo, genau.
Wenn dir, und wenn dir nicht wichtig ist, dass E-Mails ankommen, kann ich die empfehlen. Mhm. Die für sehr wenig Geld dir sehr ordentliche Leistung bieten. Wenn du weißt, wenn du selber mit allem klarkommst, wenn irgendwas schief läuft, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass sie das für dich reparieren. Aber wenn du selber klarkommst, kann man das machen. Und da gibt es halt immer noch eine Handvoll. Also kleiner, größer, zuverlässiger, weniger zuverlässig. Und das kann man schon alles irgendwie machen.
Ich habe vor vielen hunderttausend Jahren mal in einem Job gearbeitet, wo wir Radioempfänger in Rechenzentren gestellt haben, um Radio zu empfangen und dann weiter zu streamen, weil das war so ein Ding bei der Bude. Und da hatten wir halt Deals mit, weiß nicht, 8 Rechenzentren, eines in Bamberg und eines in Nürnberg. Und da hatten wir dann einen Kabelempfänger oder einen Antennentuner und in die Soundkarte von der Kiste und dann Radio empfangen.
Sehr lustig.
Und weil wir mussten halt lokal genau das abgreifen, was dort auf der Antenne im Funk runtergekommen ist.
Ja, spannend.
Ja, und da das habe ich nicht gemacht, diese Verträge mit irgendwelchen lokalen Mini-Hostern, aber irgendwer hat das gemacht und ich hatte so eine Liste von diesen Servern mit. War lustig.
Ja.
Wenn sich jemand gefragt hat, du, der, wie hieß dieser Sender? Galaxy Nürnberg. Was hatten der gestern um 18 Uhr für Nachrichten gespielt? Blub, blub, blub. Hast du nachschauen können.
Ist schon spannend. Er gibt sicher einen guten Use Case dazu, warum man das wissen wollen würde.
Wenn man dann wütend bei Galaxy FM anrufen kann, oder was stimmt denn bei euch nicht? Ihr habt doch einen... So, okay, gut. Bits und so kommt heute auch mit freier Unterstützung von Incogni, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Ist ja eigentlich eine super Sache, aber mal ehrlich, habt ihr wirklich auf jeder Website jedes einzelne Häkchen im Cookie-Banner sorgfältig weggeklickt und habt ihr alles brav durchgelesen und halten sich die Datenhändler am anderen Ende dann wirklich auch an eure Wünsche? Ihr wollt ganz bestimmt nicht vom nächsten großen Datenleck betroffen sein. Zudem kriegt ihr weniger Spam, weniger personalisierte Werbung. Das klingt doch ganz gut, oder? Weil in jeder Datenbank, in der ihr gar nicht erst auftaucht, dann können eure Daten auch nicht versehentlich oder absichtlich an die Öffentlichkeit gelangen. Und genau da kommt Incogni ins Spiel. Die nehmen euch diese Arbeit ab und setzen sich direkt mit den Firmen in Verbindung, um eure persönlichen Daten löschen zu lassen. Darauf habt ihr laut DSGVO ein verbrieftes Recht. Und außerdem kann Incogni euch schon vorbeugend auf Sperrlisten bei manchen Datenhändlern draufsetzen. Alles, was ihr tun müsst, ist Name, Adresse und E-Mail eingeben und den Rest erledigt dann Incogni. Und ihr bekommt regelmäßig Updates, wo eure Daten erfolgreich entfernt wurden. Könnt es natürlich auch theoretisch selbst machen, aber bei der Masse an Datenhändlern wird es euch das locker Stunden, wenn nicht Tage kosten und halt immer und immer wieder. Ihr meldet euch einfach an mit unserem Code Bits und so und spart satte 60% auf das Incogni-Abo und das Beste, Incogni hört nicht nach einmal einfach auf, sondern prüfen immer und immer wieder, ob irgendwo neue Daten von euch irgendwo anders wieder aufgetaucht sind. Ihr könnt das Ganze völlig risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie incogni.com/bits und so, Code Bits und so. Herzlichen Dank an Incogni für die Unterstützung. So. Also wir haben jetzt irgendwie so einen Linux-Nerd besorgt. Mhm. Also so auf der Straße, du komm mit! Oder so.
Ja, die erkennt man ja auch sofort.
Und wir haben irgendwie so ein bisschen Compute und ein bisschen Storage da in der Wolke stehen und haben so, ja, Kram. Und dann geht's los, irgendwelche Manager-Kasper müssen halt irgendwie ein Meeting machen.
Und es fängt ja...
Zoom, Skype, Teams.
Wir sind ja bei dem Meeting. Das Meeting ist ja, also da bist du, ich bin froh, dass wir einmal in dieser Sendung dieses Thema haben, wo ich meine Business-Expertise endlich mal voll zum Einsatz bringen kann, weil es gibt wenige Sachen, die ich mich auskenne, aber mit Meetings kenne ich mich aus. Und bevor wir überhaupt anfangen, uns über Video zu sehen und über Audio zu hören, das Problem Meetings fängt ja noch einen Schritt vorher an. Ich muss dir ja, also man könnte natürlich sagen, lass mal schnell ein Meeting machen, ich rufe dich schnell an. Oder weiß nicht, schreibt dir eine Signal-Nachricht oder RCS, was man halt auch so macht und sagt, lass mal ein Meeting machen. Die Alternative ist aber normalerweise ja eher, dass man uns nicht mal spontan zum Meeting trifft, sondern sagt, du, sag mal, hast du am Mittwoch um 16.30 Uhr mal Zeit, dass wir uns über das Business-Thema XY unterhalten können. Und um das zu machen, muss ich natürlich jetzt der anderen Person einen Termin schicken. Und Termine ist ein Problem. Weil Termine passieren entweder bei Outlook im Kalender oder bei Google im Kalender oder bei iCloud im Kalender. Und wenn wir uns nochmal diese drei Firmen angucken, die diese drei Kalendergeschichten machen, die sind ganz schön amerikanisch, alle drei. Und jetzt wollen wir das gar nicht. Jetzt wollen wir also einen Kalender, den ich selber die Finger drauf habe und wo ich mich selber um den ganzen Schmuck kümmern kann. Und das ist alles gar nicht so einfach. Jetzt liefert das Nextcloud zum Beispiel mit. Ich habe meine Kalender alle in der Nextcloud liegen. Und das theoretisch, das synkt alles ganz toll. Aber du brauchst ja wieder den Linux-Nerd, der sich darum kümmert, weil das ist dann CalDAV. Und CalDAV ist halt, das geht überall. Das geht in allen Betriebssystemen, kannst du CalDAV-Kalender einbinden und die dann synchronisieren und die können auch Einladungen verschicken. Aber wenn wir wissen, dass irgendwie die CalDAV-URL irgendwie nx73.94.mysdeutschshare/index.php/duff/user/principles/whatever heißt, da wird es einem halt ganz anders. Und wie gesagt, wir kennen das ja, wie das woanders funktionieren kann. Und Kalender und Adressbücher, Kalender und Adressbücher kannst du alle in Nextcloud oder anderen Sachen haben, aber es ist halt ekelhaft. Und dann, ob dann halt mein Invite, der auf meiner Nextcloud liegt, in Timos, weiß nicht, GMX-Kalender landet. Also, Info, Timo hat keinen GMX-Kalender. Aber
ich habe eigentlich gar keinen Kalender.
Ja, das kommt nochmal was ganz anderes. Aber das ist natürlich dann die Frage. Und also dieses ganze Thema Kalender und Business-Suite-Geschichten ohne Amerika, das schwierig. Jeder Scheißsatz endet heute bei mir mit schwierig, weil
es ist schwierig.
Ist halt wirklich einfach kompliziert. Und dann habe ich irgendwann meinen Invite verschickt mit meinem selbst gehosteten Kalender, habe 17 Mal geweint. Also wenn man es einmal eingerichtet hat, ist es easy peasy. Dann geht es alles gut. Aber es ist schon nicht ganz, ganz einfach. Und dann kommen wir erst dazu, dass ich dann dir einen Link schicken muss, über den wir uns nachher sehen. Und das ist halt das, wo du hast schon überall Fleischwunden, weil es wirklich schrecklich ist ein bisschen. Und dann wird es ja erst wirklich ekelhaft.
Naja, diese ganzen Meeting-Software-Geschichten, ich meine, vielleicht war das Killen von Skype halt doch ein Fehler. Oder vielleicht war der Fehler war vorher von Skype, sich an Microsoft zu verkaufen, ja, anstatt dass sie das mal gelassen hätten. Aber Audio-Video zu transportieren ist halt ein etwas schwieriges Geschäft mit, also das ist im kleinen Maßstab, wenn das eine Handvoll Leute ist, schon blöd genug. Wenn du dann aber mit so schulklassenweise und so ganze company-wide Meetings und sowas hier Town Hall machen möchtest, dann wird's richtig blöde, weil dann brauchst du wirklich irgendwie einen Service im Netz, der das Video entgegennimmt, kleindampft, an alle verteilt mit ausreichend Bandbreite. Wenn du jetzt 2, 3, 5 Leute machst, dann würde das noch peer-to-peer irgendwie gehen, auch wenn wir in Deutschland genug Bandbreite hätten und so weiter. Aber dann hast du wieder deine Firewalls davor und musst du irgendwie gucken, dass du das aufbekommst. Und der ganze WebRTC-Spaß, der funktioniert schon so, aber halt nur halb. Ja, und du hast halt immer irgendwie einen dann, wo das Audio nicht durchkommt. Ich höre dich nicht, ja, schade. Ja, also es ist schlimmer noch, als was wir mit Alex letzte Woche hatten. Wir vermuten, Arbeitstheorie ist, er hat seinen Mac geschrottet. Aber sehen wir dann, wenn er wieder zurückkommt oder auch ihn dann nächstes Mal auch nicht hören können. Und diese Open-Source-Geschichten ist allgemein, das wiederholt sich jetzt auch heute mehrfach, die Open-Source-Geschichten, sowas wie Big Blue Button und Jitsi und sowas, die sind nicht so weit wie die kommerziellen Alternativen. Die sind von der UX schwierig, die sind von der Funktionalität, der Zuverlässigkeit schwierig und du brauchst halt wieder, damit das irgendwie läuft und deinen Linux-Nerd, der den Kram pflegt.
Der Vorteil für Jitsi und Big Blue Button ist, dass es ja Teams gibt. Und die haben die Latte einfach so tief gehängt, dass man so mit ein bisschen Abstand sagen kann, Jitsi geht klar, kann man benutzen. Ja, das implodiert irgendwann mit sehr, sehr vielen Leuten, also da wird es dann ein bisschen ekelhaft. Aber auf der anderen Seite hast du halt dann die anderen großen Player wie Zoom und Google und das Zeug ist wirklich sehr gut. Und das, obwohl die Google-Lösung eine Browser-based-Lösung ist, aber offensichtlich kann man das im Browser sinnvoll machen. Es ist sicher leichter, wenn man den Browser selber baut, aber es geht und man kann das alles benutzen. Ich glaube, der 90 oder 95% Use Case für die meisten Business-Casper oder auch nicht Business-Casperinnen da draußen ist ja schon dieses, wir sind 5 Leute und müssen uns halt machen Daily Stand-Up oder wollen uns mal kurz über Thema XY abgleichen und dann geht das auch klar. Und die Leute sind, man ist es gewohnt, dass ein Datenpaket zu einer anderen Person ein bisschen braucht, dort ausgepackt werden muss, vielleicht noch zwischendrin mal massiert werden muss. Da sind wir hier natürlich anderes gewöhnt, aber auf der anderen Seite haben wir halt hier auch die Linux-Nerds sitzen, die im Zweifel wissen, wie man da das massieren muss, damit das so mit so wenig Latenz wie möglich funktioniert. Und die Leute sind halt gewohnt. Okay, der hat noch nicht fertig geredet, jetzt warte ich mal noch kurz, bevor ich jemand anders irgendwie ins Wort fall. Und von daher, das geht schon klar. Es könnte geiler sein, aber es geht klar irgendwie.
Ja, nur ich denke, dass das sehr viel von dieser Zoom-Fatigue ausmacht, dass die Latenz, wenn das halt dreimal um die Welt reist, dass die so schlecht wird. Und wenn es auf dem Server ausgepackt wird, neu encodiert wird und diese Späße, die da wahrscheinlich irgendwie funktionieren oder die da laufen müssen, damit das so rund läuft und keine Ahnung, was Google macht, damit Google Meet halt halbwegs gut durch die Firewalls durchkommt. Aber die haben da eben ein ordentlich großes Team dahinter, auch an Operations, damit das immer läuft und immer da ist. Und das hat halt dein Jitsi vielleicht auch nicht. Und selbst wenn du jetzt beim Hetzner schaust, ich habe jetzt der Mumble-Server, den wir da benutzen, der eine ist neulich umgekippt und funktioniert nicht mehr. Und habe ich geguckt, ob ich den bei denen in die Wolke stellen möchte. Und die Wolkeninstanzen beim Hetzner zum Beispiel und bei anderen, bei DigitalOcean habe ich es auch schon mal probiert, die sind einfach, das Netz ist nicht so frei. Ja.
Ja.
Und das hörst du halt, bei niedriger Latenz hörst du halt das schlechte Netz bratzeln im Hintergrund. Mhm. Und die Lösung heißt halt Latenz hochdrehen, dann hörst du es nicht mehr, dann ist der Puffer voll und dann spielt die Soundkarte halt sauberes Audio, aber halt 2 Sekunden zu spät.
Ja. Ja, und, das merkst du natürlich dann schnell.
Und dann brauchst du halt, jetzt heute sind wir auf einem anderen Server wieder mal und ich höre das. Ich höre jedes einzelne verlorene Paket und das ist halt jetzt in den letzten Monaten ist das hier der beste Server, den wir heute benutzen.
Das kann sein.
Ja.
Zum Glück sind wir heute auch nicht zu zweit.
Wahrscheinlich 4 Leute, so explodiert.
Ja, so ist es halt immer.
Und auch bei unserem Video ist ja auch die niedrige Latenz erkaufen wir uns durch einen praktisch nicht vorhandenen Puffer und deswegen sehen wir auch, wenn bei Alex irgendwie mal was ausfällt, dass es dann einmal durchbröselt und das würde halt in der gleichen Zoom-Konferenz würde es gar nicht auffallen, weil das unsichtbar in der Latenz weggepuffert werden würde und dann halt nicht sichtbar wäre oder das Bild einfach stehen bleiben würde oder Skype hat die Qualität runtergeschaltet und diese ganzen Späße, dass irgendwie die Konferenz weiterläuft, die kriegst du halt nicht gratis.
Ja, das ist wieder aufwendig.
Ja. Dann so die andere Frage ist, was in dem Umfeld natürlich gebraucht wird, wenn du schon alle im Homeoffice sitzen hast. Sowas wie Slack, ja? Gruppenkommunikation. Was nimmst du? Nimmst du, im kleinsten Fall reicht ja auch sowas wie eine Signal-Gruppe, wenn du jetzt nur 1, 2, 3 Leute irgendwie miteinander vernetzen musst. Aber dann fehlen dir halt möglicherweise die Integrationen von Slack zum Beispiel oder von wie auch immer das bei Teams funktioniert.
Nicht.
Sehr gut. Aber gerade um Slack kann man sich ja sehr viel bauen. Diese Integrationen, die sind ja, der sieht irgendwie einen Dropbox-Link und dann sagt er, hey Dropbox, willst du hier Dropbox-Files, irgendwas? Dann sagt man immer, nein, geh weg. Vielleicht sagen da aber auch Leute, ja, bitte.
Ja.
Und dann fällt halt diese Bequemlichkeit fort, wenn das dann irgendwie nicht mehr zusammenspielt. Das ist ja auch so ein Ding. Diese großen Dienste, die sprechen ja auch miteinander. Ja, wenn du wahrscheinlich Zoom mit einem Dropbox-Link kommt, dann weiß der auch, was damit los ist.
Normalerweise, ja, klar.
Ja.
Also das geht halt schon, ja.
Und Die anderen Sachen habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, also irgendwie Matrix und MetaMost und sowas. Das ist, ich vermute, auch benutzbar und sowas, aber es wird halt nicht so super fertig sein und rund wie jetzt ein Slack.
Also ich hab beides irgendwo aus Versehen im Einsatz, als nicht selber administriert und so. Ich glaube, so im Großen und Ganzen funktioniert das, ist das sehr inzwischen auf Augenhöhe. Also Matrix ist ja sehr, sehr abgehangen und solide und wird weiterentwickelt. Und das funktioniert quasi identisch. Und du kannst dir natürlich alles irgendwie dran schrauben. Aber da kommt natürlich halt wieder die Fußnote. Du brauchst halt die Person, die weiß, wie das funktioniert. Wie administriere ich eine Matrix-Instanz? Wie administriere ich MetaMost? Und dann funktioniert das alles sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, das größte Problem ist, aus diesem Muscle Memory rauszukommen, das wir halt in Slack haben. Also ich kann Slack halt blind bedienen, ohne eine Maus in die Hand nehmen zu müssen. Und das kriege ich bei den anderen halt nicht so schnell hin, aber das geht sicherlich. Und Igor wendet gerade ein, dass es noch Zulip gibt, wo ich bisher noch nichts von gehört habe, was ich dann dringend wohl mal ausprobieren muss. Aber es gibt Varianten, aber wir dürfen natürlich immer nicht vergessen, irgendwo sitzen halt bei Slack Leute, deren Prime Directive ist, wir wollen irgendwie ein geiles Kommunikationstool machen und ich werde dafür bezahlt, das zu tun. Und ja, das macht natürlich Sinn und das macht die Sache natürlich einfach, dass man es dann nachher benutzen kann. Und der Fokus bei einem Matrix oder bei einem MetaMost ist halt, wir wollen eine freie Kommunikationsplattform bauen. Da leiden halt dann manchmal Sachen, was die Usability und so angeht, schon ein bisschen. Aber sie sind schon beide sehr, sehr ordentlich.
Ein Hörer hatte angeboten, so will ich nicht mal irgendwie MetaMost ausprobieren, der wird mir MetaMost hosten, damit wir unseren internen Slack hier mal drauf hosten können. Mhm. Wäre lustig und so, aber ich scheue auch, selbst jetzt nur euch drei umzuziehen. Also es geht schon, ihr würdet das mitmachen, ja, aber es ist trotzdem, wir benutzen nicht mal diese History von Slack, sondern das ist ein Gratis-Account, der auch eigentlich jederzeit abgedreht werden könnte, wenn Slack sich das mit den Gratis-Accounts nochmal anders überlegen würde, was auch jederzeit passieren kann, dann wären wir da auch weg. Ja, und jetzt für uns wird es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein Signal-Chat tun und fertig.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe ein bisschen Integration für den Push und sowas und ein bisschen mein Monitoring fließt da rein, aber mein Monitoring könnte auch woanders in irgendeine andere App oder Pushover oder irgendwas reinfließen. Aber das ist ja das Nächste. Der scheiß Push, der läuft halt über die Apple-Server und über die Firebase-Server vom Google rein. Das geht schon auch, wenn du jetzt Browser-Based Push machen würdest, dass du erstens brauchst du irgendwen, der in EU betreiben möchte. Hände hoch, wer möchte? Melden Sie sich bitte. Wer möchte das bezahlen? Ist da irgendjemand? Vielleicht die EU? Nein?
Ja, klar.
weil mit dem Webpush kannst du ja, sagt die Website, schickt jede einzelne Nachricht an einen einzelnen Browserbetreiber, also an Google, an Apple oder an Firefox. Mhm. Und die reichen das dann irgendwie weiter. Aber das müsste halt auch alles nochmal angegangen werden, dass du da eine offenere Push-Struktur hast. Aber das ist halt das Problem. Im Moment sind das die Plattformbetreiber, die das hauptsächlich tun. Und ich glaube, Fußnote ist Firefox. Und ich glaube, sonst gibt es nicht viel, die das selber machen.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber ich weiß es gar nicht genau.
Mhm. Ich habe mir das mal angeschaut und war etwas angewidert und habe es dann gelassen. Apple hat jetzt eine Änderung an diesem Webpush-Standard für OS 26 angekündigt, nämlich, dass es jetzt auch ohne JavaScript geht. Mhm. Ohne dass du auf dem Zieldevice JavaScript laufen haben musst.
Okay.
Das ist interessant, aber egal. Der Chat wirft richtig ein. Chat, kannst du meine Shownotes lesen? Das ist richtig. Software, so Desktop-Software ist wichtig. Photoshop, Premiere, irgendwelche Office-Produkte, ja, also das gute alte Word und Excel, was man vielleicht läuft auch in der Wolke im Browser und so weiter, aber so klassisches Office-Desktop-Produkt. Diese ganzen Sachen, der einzige Lichtblick in der Richtung ist DaVinci Resolve für Video. Das kommt aus Australien. Also hoffentlich,
stimmt, richtig.
Hoffentlich ja. wirklich. Also ich nehme an, die Firma ist tatsächlich komplett aus Australien. Und da ist zumindest für Video ein bisschen ein Lichtblick, dass man da an so einen Kram drankommt. Die haben auch ihre Wolkenlösung von Blackmagic, ist regionalisiert in die einzelnen Regionen, weil das einfach auch große Files teilweise sind. Und das ist dann, das sollte eigentlich relativ zugänglich lokal liegen. Und naja, Office, es gibt diesen ganzen LibreOffice und so weiter, die ist auch, das ist auch okay genug für das übliche Office-Dokumente-Geschreibsel und so, ist aber, fehlt aber natürlich auch diese ganze Integration, was jetzt Microsoft Office hat. Und Microsoft Office, da kriegst du dein Teams und dein 365 und dein irgendwas, OneDrive, whatever,
das was ist dir halt wegfallen Fluch und Segen. Würde. Ja, Fluch und Segen gleichzeitig. Also, aber ja, wenn dir halt wichtig ist, dass du es nicht aus dem Hause Microsoft bedienst, dann nimmst du dir halt irgendwie sowas wie LibreOffice und sagst halt, die anderen Sachen nehme ich mir halt von woanders her. Aber ich weiß, ich habe das diese Sendung oft gesagt, aber das ist halt dann am Schluss wieder alles ein bisschen schwierig.
Mhm. Naja, Webbrowser wäre auch interessant. Also die sind alle Open Source, da wird sich irgendwas finden, was einen Webbrowser erstmal bereitstellt und so. Aber trotzdem sehen wir ja die Probleme von Firefox, wie die ihre Finanzierung halt an Google dranhängt. Und wir sehen, wie, also jetzt nicht, das Apple wird es jetzt auch ohne Google Geld schaffen, aber wäre halt auch, der Safari-Browser wäre ebenso quasi davon betroffen. Ja. Und die anderen, dann wird es schon dünn. Ne? Also irgendwie, was haben wir noch, Vivaldi? Das ist aber auch Chromium irgendwie.
Das ist auch Chromium.
Vivaldi kommt aus Chromium. Norwegen, Island und so ein Kram. Also wie halt die, wie würde auch die Weiterentwicklung weitergehen, wenn die Gremien auch irgendwie weg wären, dass da eine Einigkeit bestünde, was man da tun würde. Mhm. Ja, da geht es halt wieder in so Inselchen, Browser wie Internet Explorer und sowas zurück, die dann halt.
Ja, am Schluss sind wir da alle mit Mosaic unterwegs.
Ich meine, so ein bisschen wäre die Lage ja vergleichbar, wie es in China ist, durch die Great Firewall.
Ja.
Ja, die haben vermutlich keinen Zugriff auf GitHub. Die kommen auch irgendwie ohne GitHub klar. Ist das gut? Geht das gut? Oder ist das halt so, ja, nimmst du halt ein VPN, passt schon. Eins, das durch die Firewall. Ich weiß es nicht. Ja, kein Schimmer.
Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Keine Ahnung. Also ist jetzt genauso gut ich meine, der eine ist das Horrorszenario, USA fällt aus irgendwelchen Gründen weg oder ist halt keine Option mehr. Aber das andere Horrorszenario ist, wir sperren uns hier alle in ein digitales Gefängnis ein. Das ist genauso furchtbar. Also ich meine, wie du es halt machst, ist es halt auch falsch.
Hm. Ja. Ich denke, Desktop-Betriebssystem ist soweit klar, wenn da nichts mehr von Microsoft und Apple daherkommt, dann bist du auch wieder bei Linux. Kannst du dir dann aussuchen, welche Geschmacksrichtung du haben willst und wie das halt jetzt mit deinen irgendwie aus Asien gesourcten Laptops dann zusammenspielt. Da gibt es welche, die funktionieren besser und schlechter und ist aber auch nicht jetzt für. Ich denke, End-User könnte man da irgendwie dazu bringen und so, und die kommen auch mit einem Android-Tablet und so weiter irgendwie schon klar, wenn dann da irgendwie gelöst ist, wie man da die Apps herkriegen würde und sowas, aber es wäre schon auch eine große Hürde, eine große Veränderung zu dem Zustand, den wir da haben.
Also du kriegst End-Userin auch sicherlich auf ein Linux. Es gibt da ja auch Linuxer, die man benutzen kann, ohne das studiert zu haben. Aber am Schluss muss es dir trotzdem jemand einrichten. Also der Tag, wo du in den Schweinemarkt gehst und dann kriegst du einen Laptop, wo einfach schon Linux draufläuft und es funktioniert einfach, der ist, glaube ich, noch nicht so richtig gekommen. Und ja, es wird sicher 2-3 geben, wo das halt schon vorinstalliert war. Aber ja, das ist halt nicht der Default.
Ja, Opera haben wir vergessen. Sehr gut.
Ich habe es im Nebensatz erwähnt. Okay. Das denke ich, kann man gelten lassen.
Mhm. Gut. Ansonsten, ich meine so grundsätzlich Domains, wo Domains liegen und wo die registriert sind, könnte noch interessant sein. DNS ist auch das erste, wo gern rumgeschraubt wird. Also kommst du hier mit deinen .coms noch weiter? Ja, wir sehen ja bei der einen oder anderen Top-Level-Domain, dass das Land halt irgendwie Probleme hat, irgendwie Libyen, Somalia, irgendwas. Das ist halt problematisch. Oder so wie TV, dass halt Tuvalu absäuft. Und das, also ja. Für Tuvalu ist, glaube ich, jetzt irgendwie angesagt, so okay, wenn das irgendwann absäuft, dann darf das auf die nächste, aufs nächste Festland umziehen. Aber das ist halt auch eine Sonderregelung. Was jetzt ja. mit dem Großteil der Domains und der Registrare irgendwie passieren würde, ich glaube, es ist auch so wie mit Kartoffeln und Eiern, so kauft lokal. Ja, kauft gute DE-Domains, die sind.
Also und auch an der Stelle vielleicht nochmal kurz darauf hingewiesen, nur weil eine Domain in irgendein Land gehört, heißt noch lange nicht, dass die Operations von der Domain in diesem Land stattfinden. Also bei DE ist es normalerweise schon so. Also wenn du hier was kaufst, kümmert sich die DENIC irgendwie drum, dass also die werden dir nicht deine Domain nach Hause liefern, aber die Verwaltung der ganzen Rootname-Server und so, die passiert hier. Aber das muss halt nicht so in jedem Land so sein. Also es kann dann, wenn irgendeine Registry, denn ein Registrar, die einen Zuschlag für die Operation von irgendeiner so und so Domain bekommt, kann es halt sein, dass die, weiß ich nicht, dass südamerikanische Domains in, weiß ich nicht, UK liegen. Because that's the way it works manchmal.
Ja, oder du hast, Alternative ist natürlich auch noch, du hast theoretisch deine Domain bei irgendeiner, also deine DE-Domain bei irgendeiner US-Hosterbude registriert und die geben die nicht mehr her oder so ein Zeug. Ne? Also es könnte ja auch irgendwas in die Richtung schief gehen oder greifen sie sich oder spielen dann unter deiner Domain die Schadsoftware aus oder irgendwas. Ja, also solche, wir hatten neulich, welche Top-Level-Domain haben wir rausgefunden, dass die bei GoDaddy verwaltet wird, die dann umgefallen ist für einen halben Tag? War das Punkt US?
Viele bei GoDaddy, weiß ja. ich gar nicht mehr.
Ich glaube US, Zoom US wahrscheinlich war das dann. Sowas kann halt auch schief gehen. Das kann allgemein schief gehen, wenn es dann nur eine Firma umreißt, die halt zu viele Domains bei sich hat und dann ist es auch schlecht. Ja, so. Passkeys sind vielleicht auch noch interessant. Die sind halt bis jetzt nicht sinnvoll exportierbar. Das kommt jetzt auch, sollte mit OS 26, glaube ich, daherkommen, dass du deine Passkeys irgendwo wieder rausbekommst. Aber deswegen habe ich ja, als das aufgekommen ist, schon gesagt, eigentlich musst du deine Authentifizierung ausdrucken können. Und sonst ist es nicht deine, so mehr oder weniger. Mhm. Man kann sie jetzt zumindest per Bluetooth 5 Meter weit teilen auf ein anderes Gerät, aber das ist dann auch wieder ein Apple-Gerät und dann hast du auch wieder nichts davon.
Ja. Vielleicht dann nochmal ein kurzer Exkurs, weil da das war das nächste Thema, um das ich mich in der Zeit gekümmert habe. So, was ist, wo hast du denn deine Passwörter liegen? Ne? Die Leute haben sie entweder halt im Betriebssystem liegen, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das SmartDD ist oder nicht. Und die nächsten haben sie halt in 1Password liegen. Das ist jetzt, glaube ich, eine kanadische Firma. Mhm. Ja, ist nah dran. Und ich hatte mir auch überlegt, vor einer Weile schon, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass irgendwie das zum Beispiel ein KeePass, das irgendwo Ding, KeePass, das in deiner Nextcloud liegt. Usability davon ist halt so mittel. Mhm. Das kann man schon machen. Ist halt nicht geil. Und was machst du denn stattdessen? Also welche Variante hast du? Und ich habe jetzt seit, ich glaube, 2 Monaten bei mir Bitwarden im Einsatz mit selbst gehostetem Vault Warden, also dem Server-Modul dazu. Und das ist schon ganz nice, weil die Usability davon ist gut. Es funktioniert und ich habe selber in der Hand. Ich kann da Passkeys reinspeichern, wenn ich das möchte. Aber ich muss das halt wieder selber irgendwo hosten. Das darf man halt nicht vergessen. Und da ist der Linux-Nerd wieder da, den wir halt dafür brauchen. Ne? Meine Frau hat jetzt auch ihr Quatsch in Bitwarden drin. Aber die hat halt Glück gehabt, dass sie den Halb-Linux-Nerd geheiratet hat. Der das halt dann einrichten kann. Und das funktioniert halt jetzt auch unabhängig von einer Firma, die in Nordamerika irgendwo sitzt.
Ja. Der Chat fragt, wie ist denn das mit ICANN und IANAs und sowas, also BGPs und Adressvergabe und der ganze Quatsch. Ja, schlecht so.
Ja.
Das könnte auch schief gehen, wenn man auch so, wenn beim BGP, was man mal schief läuft und irgendwie sagt, so Pakistan oder sowas sagt, hier alles YouTube-Traffic der Welt zu uns bitte.
Das ist ziemlich schlecht.
Das wäre halt schlecht und wenn das in einer Art und Weise zu schlecht werden würde, als dass man das weiter betreiben könnte, dann wäre es halt so auch so ein Netzsplit. Ja, so wenn halt alle Kabel getrennt werden müssten, damit es da irgendwie der Verkehr nicht gestört werden würde, das wäre halt auch so schlecht insgesamt. Also ich meine, wenn es nicht nur super evil werden würde, dass du nicht mehr hin willst, sondern dass es getrennt werden müsste, dass du nicht mehr hin kannst. Dann ist aber ganz viel kaputt.
Also wahrscheinlich können sich dann hier irgendwie die ganzen Zixe und ISPs schon irgendwie einigen, dass man das Routing dann hier irgendwie macht. Aber das ist auch eine Weile ganz schön ekelhaft. Also wenn das Umfeld... Ja.
Ist schlecht. Ist gut. Ne? Zum Beispiel, das ist auch etwas beunruhigend, finde ich, dass die, die Russen, die haben vor einer Weile eine Übung durchgeführt, wie das wäre, wenn sie ihre ganzen Behörden und ihren ganzen Kram, also die haben schon mal den Ernstfall getestet, dass wir ihnen den Stecker rausziehen, weil sie sich derart daneben benehmen. Und haben sie geguckt, dass sie ihre Behörden so weit am Laufen halten können, wenn der ganze Netzwerkstecker Richtung Westen gezogen ist. Mhm. Kann man sich fragen, wieso haben sie das getestet?
Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist ungünstig. Die anderen Sachen sind noch vielleicht interessant. Ich meine, selbst wenn du dann jetzt hier sitzt und Netflix gibt's nicht mehr, YouTube gibt's nicht mehr.
Aha.
Was machst du denn dann, um dich zu unterhalten? Ja? Schaust du dann ein bisschen PeerTube?
Nee. Nee. Der große Vorteil ist, wenn diese ganze Entertainment-Scheiß weg ist, hast du viel Zeit, dich als Linux-Nerd auszubilden, weil es auch dringend nötig ist dann wahrscheinlich. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen also dann kannst du ja wow den ganzen Tag gucken. Ist das nicht super europäisch?
Das hat gerade RTL gekauft. Wem gehört denn jetzt eigentlich RTL am Schluss? RTL Media Group. Wem gehört das? Wikipedia sagt, es gehört. Luxemburg. Bertelsmann. Pearson. Pearson. Wem gehört Pearson? Pearson gehört UK. Und das andere ist, Brüssel ist belgisch. Okay. Okay. Läuft aber nur Cobra 11 den ganzen Tag.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob RTL die Medienrettung von uns allen sein sollte. Ich lasse es mal so unkommentiert. Der große Vorteil ist, wir können dann Podcasts hören, die mit ihrem eigenen RSS-Feeds irgendwo rumfliegen und wir die halt anhören können und im besten Fall halt von einem Server kommen, die halt, auf den wir noch drauf können. Aber ja, das ist ein ernsthaftes Problem, weil wir haben uns schon sehr gewöhnt an dieses ganze Zeug.
Also, du siehst ja, Video ist halt so unangenehm fett und YouTube kann das mit dem Google Ad-Dollar weg verschwinden lassen, dieses Problem, ja, dass das Festplatten Geld kosten und das Bandbreite Geld kostet. Und das siehst du bei diesen ganzen Fediverse nachgebauten Diensten, also jetzt bei PixelFed und bei PeerTube und so weiter, die sind selbst ohne User drauf unfassbar unbenutzbar langsam. Mhm, abgesehen von UX und so weiter, aber es ist auch zum Beispiel PixelFed hat gerade in der Beta so einen TikTok-Konkurrenten, eine Kurzvideo-App, wo du schnell hochscrollen kannst. Was geht nicht? Schnell hochscrollen. Das Video bleibt jedes Mal hängen. Ja, und damit ist der ganze TikTok-Effekt einfach futsch. Das ist so das Kernding. Das ist das absolute Basisding, was bei TikTok immer funktioniert. Es kommt zwar nur Müll, aber es funktioniert, dass das Video scrollt und läuft.
Ja. Vielleicht ist es aber auch gut so.
Das wäre natürlich auch eine Alternative, wenn Europa den Bezug zu den USA verlieren würde, dann würden natürlich die asiatischen Dienste hier einfallen. Dann wäre alles TikTok.
Schön.
ist es schlechter als Instagram? Ist das wirklich?
Ja.
Oder ist die Lösung, dass die EU irgendwie PixelFed und PeerTube unterstützt, da mal Geld reinsteckt, um irgendwie die Software irgendwie auf Vordermann zu bekommen, dass du halt wirklich zum Web 2.0 kommst, wo du diesen ganzen Müll halt wieder selber hosten kannst und willst und dass da auch User bereit sind, sich den Kram anzuschauen, weil in dem Zustand, wie diese Software zurzeit ist, macht es kein normaler Mensch freiwillig.
Jetzt setzen wir doch mal kurz uns die Glaskugel vor uns hin und überlegen mal, was würde denn, also ganze Prämisse für diese Diskussion ist ja, aus irgendwelchen Gründen schmilzt irgendwas in den USA und wir kommen da nicht mehr gut hin oder wir kommen da gar nicht mehr hin oder wir wollen da nicht mehr hin. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, also digital. Und es ist dann nicht mehr mit Connecten, ob wir da jetzt hinfahren wollen oder nicht, steht ja auf dem anderen Blatt. Aber angenommen, jetzt schmilzt der ganze Schmuh und wir kommen nicht mehr an Instagram hin ohne Probleme. Was ist denn wahrscheinlicher, dass die Leute anfangen, Pixelfed und Co. zu benutzen oder dass wir wilde VPNs benutzen, um den Scheiß trotzdem zu benutzen? Also ist die sehen wir überhaupt eine Chance, dass wir in 2 Wochen dann, also dann 2 Monaten später, dann Leute in der S-Bahn sitzen und durch ihren Pixelfed-Account scrollen oder, weiß nicht, lesen sie dann doch wieder ein Buch? Oder sind im VPN unterwegs?
Sitzen so mit ihrem toten Kindle in der S-Bahn und weinen.
Auch möglich. Also ich bin mir ernsthaft nicht sicher, was...
Ja, das... Ich weiß nicht. Ja, oder auch solche Dienste, die halt jetzt nicht von dem Content leben, so wie jetzt Netflix, der halt von der Firma da reingepumpt wird, sondern halt die von den User-Inhalten leben. Also sprich sowas wie Twitter oder Instagram oder Reddit oder sowas auch. Da gibt es auch die entsprechenden Entsprechungen. Also wir haben das jetzt am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn Twitter zumacht. Also es ist ja noch da, aber es ist halt tot auch so. Nicht ja? Da, ja, und es ist halt irgendwie... Der Chatbot, der da eingebaut ist, der hatte auch letzte Woche so einen unschönen Meltdown und der Chef sowieso und diese ganzen Geschichten, das begleiten wir unglücklicherweise hier. Und da siehst du ja auch, dass wenn Twitter quasi zumacht oder unattraktiv wird, dass die Leute halt deswegen trotzdem nicht in der Masse den Aufsprung auf das Mastodon-Vieh gefunden haben, sondern halt zum Blue Sky rennen. Weil das halt ein Ding ist mit einer App. Du gehst in den App Store, du sagst Blue Sky, du musst dich nicht um irgendeine Instanz kümmern. Was ist Instanz? Wieso will jetzt Ivory Geld von mir, aber ich bin doch auf München.social irgendwas. Das war ja schon zu viel. Ja, aber da fehlt halt aber auch die Bildung für normale Leute, was das eigentlich bedeutet. Weil die wissen nicht, auf welchem Server läuft denn Instagram. Haben die überhaupt Server? Die haben doch eine App.
Ja, eigentlich sollte das nie lustig sein, aber es ist halt, ja, so ist es.
Und natürlich wird auch was, ein Großteil von meinem YouTube-Konsum ist englischsprachig. Ne? Das meiste sind Amerikaner, die halt auch so dumme Amerikaner-Sachen machen. So, hey, ich habe mir einen Bagger gekauft, geil.
Das stimmt schon, ja. Interessant bei mir, ich gucke immer mehr Amerikaner dann an. Und irgendwann stellt sich raus, das kommt, fällt mir so ein Nebensatz. Ja, und hier übrigens bei mir in Amsterdam ist. Hier übrigens in Portugal. Okay. Ich gucke viele Amerikaner und viele von denen leben halt in Europa. Ist schon interesting. Vielleicht zu, also ich, das ist sicherlich auch Zufall, ne, weil die baggerfahrenden Truckdriver, die leben natürlich noch in den USA, aber ja, passiert halt auch.
Suchmaschinen, wenn Google zumacht, was, ja, also, schlecht.
Ist Alex nicht da, der an der Stelle wieder Kagi, ich weiß wahrscheinlich auch eine amerikanische Firma ist, picken könnte, aber ich habe den ganzen Schmarrn ja mal durchexerziert. Wie macht man denn das, ohne Google zu benutzen? Und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht das Ätzendste von allem ist. Weil das einfach schon das ist, was ich jeden Tag am meisten benutze und die Alternativen einfach nicht super sind. Und ja, auch an dieser Kagi ist super. Ich kann es nicht bestätigen. Es ist einfach nicht super. Also mal abgesehen davon, dass es sehr schnell sehr teuer wird. Also ich bin sehr gern bereit für essentielle Infrastruktur zu bezahlen. Aber die Leistung dahinter stimmt für mich zumindest nicht. Und ich habe immer noch nicht kapiert, warum das Leute so geil finden. Weil es tut für mich nicht das, was es tun soll. Aber auch hier ist natürlich immer die Frage, das mag von Person zu Person unterschiedlich sein.
Ja, Kagi Firmensitz in Palo Alto. Ich glaube.
Das ist schon sehr amerikanisch.
Ja, und die anderen Sachen jetzt halt, dieser ganze AI-Kram, der daherkommt, der Großteil ist halt auch US-Kram. Und es gibt so einzelne kleine europäische Dinge halt hier, der Mistral, diese Lochette. Ja. der ganz lustig ist, der auch nicht schlecht ist und so. Aber auf der anderen Seite halt die ganzen chinesischen Modelle, die da herkommen würden, die dann wahrscheinlich da auch was abgreifen würden. Würden wir uns natürlich auch deren Leitplanken mit einkaufen. So, im Moment haben wir jetzt auf Instagram die Ami-Leitplanken, die umfallen, wenn irgendjemand einen Nippel flasht. Bei den chinesischen Modellen ist es halt was anderes.
Ja, also an der Stelle sei auch vielleicht nochmal empfohlen, wenn man die ganzen Geschichten benutzen will, die kann man auch lokal benutzen, nicht in derselben Ausprägung wie jetzt irgendwie die hochgezüchteten Modelle, die man als Service benutzen kann, aber irgendwie kann man sich lokal ja ein Ulama installieren, wenn du das möchtest. Du kannst LM Studio, also auf dem Mac zumindest, gibt es wahrscheinlich wo überall anders auch und kann, da kann man sich verschiedene Modelle offline reinklemmen und für viele Sachen auch schon benutzen. Das ist ganz, ganz nice. Also solche Sachen gehen auch.
Solange du noch deine Grafikkarte von Nvidia benutzen kannst.
Ja, noch, die ist ja zum Glück noch alles nice, alles noch hier schön im Rechner drin. Aber ja, valider Punkt. Ne? Das ist das nächste Ding wieder. Wenn die dann schmilzt, kriegst du irgendwo die in Portugal genähte Grafikkarte her.
Ja. Je nachdem, wie das dann passieren würde, es wäre halt der ganze Akamai-Quatsch. Die ganzen Mediatheken laufen irgendwie über Akamai. Müssten sich was anderes suchen. Wer stellt über Nacht ein CDN hin, was die Fußball-Weltmeisterschaft gibt es nicht mehr, die Europameisterschaft dann irgendwie
die Telekom
vertragen könnte? Die Telekom natürlich, ist klar.
Ja, natürlich, die wird das hinbekommen.
Wenn du Mastercard und Visa irgendwie verlieren würdest, okay, machst du Girocard, kriegst du irgendwie hin, aber hast du auch kein Stripe mehr. Ja. Habe ich kein Fastbring mehr, habe ich keine Einnahmen mehr.
Ja.
Ja, es ist alles sehr schlecht. Das ist alles sehr schlecht. Und Leute benutzen ja tatsächlich auch jetzt nicht freiwillig, die sind da reingestoßen worden, irgendwie halt auch ihr WhatsApp und den ganzen Müll. Und sind halt auch noch über Facebook und Kram vernetzt. Es wäre schon extrem schlecht. Und ich glaube, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen Teufel an die Wand malen und sowas, aber ich meine, schaut euch die USA an. Ja, also irgendwie, es geht ja nicht bergauf zumindest.
Ja, das muss man leider schon sagen. Also ich meine, denn ein Teil dieser Sendung ist natürlich so dieses, was sind denn so Alternativen? Also man kann das ja auch wieder aus mehreren Betrachtungswinkeln angucken. So die eine Sache ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt einfach heute entscheiden möchte, ich möchte mich unabhängiger von irgendwas machen? Dann ist die Lösung ist halt vieles Self-Hosting oder vieles irgendwie Insellösungen zu nehmen. Und ja, wir hoffen natürlich alle nicht, dass da irgendwas umkippt. Und im besten Fall sitzen wir hier in 5 Jahren oder in weiß ich nicht wie vielen Jahren und sagen und benutzen immer noch, weiß ich nicht, Google-Sachen, weil es überhaupt kein Problem ist, weil nichts passiert ist. Wäre mir persönlich am liebsten. Aber sich jetzt frühzeitig schon mal Gedanken darüber zu machen, was sind denn die Optionen für den Fall, dass mal irgendwas passiert, das ist schon einfach viel wert und es ist halt besser, es ist, wie gesagt, heute zu machen, als es morgen machen zu müssen.
Es ist auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt dazu entscheiden würde, mit seiner Firma zum Beispiel von Slack wegzugehen oder sowas und du hostest das jetzt selber irgendwie, dann hast du die Arbeit dafür und musst das irgendwie bezahlen, dass das jemand für dich einrichtet und pflegt und so weiter oder macht einer von deinen Mitarbeitern, wie auch, musst du auch bezahlen. Du hast ja erstmal jetzt nichts davon. Du könntest ja auch bei Slack jetzt bleiben. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich will die Umwelt schonen und ich steige nicht in das Flugzeug ein. Aber wenn du nicht einsteigst, dann fliegt das genauso ohne dich auch weiter. Ja, also das ist so ein bisschen, wenn es alle machen würden, dann würde vielleicht irgendwann der Flug gestrichen werden. Aber das erstmal ändert das jetzt auch nichts. Und das siehst du auch, natürlich ist jetzt eine sehr große, so ein Dienst wie YouTube, der ist halt sticky. Weil da sind die Kreatoren und da sind die Zuschauer und da kommen sie zusammen. Und deswegen wird jetzt wahrscheinlich, du siehst ja auch, was an Content auf irgendwelchen PeerTube rumliegt. Also nix.
Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich da immer so, dass ich meine, irgendwer muss ja die Lawine lostreten. Also es ist ja nicht so, weil es, wenn wir jetzt alle sagen, na gut, ich kann ja eh nichts dran ändern, dann lasse ich es auch sein. Das ist ja unter dem Gesichtspunkt müssten wir ja auch gar nichts gegen irgendwelche Klimawandelgeschichten tun. Weil
genau so ist es ja. Ja, so es passiert ja auch fast nichts.
Genau, und das ist ja der Moment. Ne? Vielleicht müssten wir anfangen, Content auf PeerTube zu stellen. Vielleicht müssten wir anfangen, von Slack wegzumigrieren und beim nächsten Stammtisch oder beim nächsten Meetup erklären, hey, guck mal, weißt du was, wir haben übrigens die Firma von Slack auf Matrix migriert und das hat voll gut funktioniert. Oder halt doch nicht. Und dann passiert es vielleicht in der nächsten Firma und dann passiert es in der übernächsten Firma. Oder dann sagt irgendwie, erzähle ich hier vielleicht davon, hey, guck mal, ich habe meinen Server, ich hoste meinen Server mit Mailcow. Und ich, für Kontext, Hörer Igor sagt, er bezahlt irgendwie 3,50 Euro im Monat dafür, statt 34 wie ich. Also es geht auch billiger offensichtlich. Und, von daher, also vielleicht muss man das halt lostreten, dass halt dann irgendwann die nächste Person sagt, ja, dann mache ich das vielleicht auch. Also vielleicht kann ich ja meine Mails auch selber hosten oder vielleicht kann ich dann vielleicht die Family doch von Dropbox auf Nextcloud umziehen. Und wenn das halt nach und nach passiert, dann haben wir vielleicht irgendwann die kritische Masse erreicht, aber ich meine, der Weg dahin ist lang, aber solange wir halt nicht irgendwann anfängt, fängt halt niemand an.
Ja. Wie gesagt, schwierig. Ne? Chat fragt noch, fährt der Tesla dann noch? Die Teslas, die fahren, glaube ich, grundsätzlich, wenn sie ihre Netzwerkverbindung verloren haben. Charging wäre interessant und sowas, wenn sie nicht vorher remote gebrickt werden würden. Es gibt so Geschichten aus den USA, wo gecrashte Teslas, also wenn die von der Versicherung ausbezahlt worden sind nach dem Crash, dann sperrt Tesla denen die Supercharger weg. Mhm. Weil sie sagen, wenn der gecrashed ist, ist der eventuell unsicher. Solche Sachen passieren da schon. Ja. Jetzt, die würden wahrscheinlich eine Weile fahren, aber es kann halt auch sein, dass da irgendwo in der Software irgendwas lauert, wo irgendein Zertifikat irgendwann rüberrollt und dann ist halt vorbei.
Ja, Worst Case natürlich schon.
Da gibt es aber auch zum Beispiel Anstrengungen. Da gibt es Leute, die nehmen sich gecrashte Teslas, reißen den Motor raus und bauen neue PCBs, mit denen man die dann Open Source mäßig ansteuern kann.
Schon irgendwie geil.
Und die werden zurzeit benutzt, natürlich, um Oldtimer mit 400 PS auszustatten, ja, was sehr, sehr lustig ist. Mhm. Kommt so ein Käfer aus der Halle rausgefahren und macht 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Wiegt ja auch nichts. Das ist natürlich gut. Das habe ich gar nicht gesehen.
Das wie heißen die Dinger aus UK? Electric Classic Cars, glaube ich. Die haben so eine Sammlung von unscheinbar aussehenden Autos mit Tesla-Motoren drin. Das ist zum Beispiel sehr lustig. Und bauen dann auch so die Ladeport in die alte Benzindeckel rein und so ein Zeug. Ja, das ist so immer sehr nett. Genau, Leave the World Behind wäre ein Film, den man sich anschauen kann auf Netflix, wie das aussieht, wenn die Infrastruktur auf einmal umkippt. Der habe ich nicht fertig geschaut, aber da ist dann auch das so eine Szene, wo Dutzende selbstfahrende Teslas in die Wand reinfahren. Naja, das schaffen sie jetzt auch schon.
Ach ja, sehr lustig.
Das allgemein mit den ganzen vernetzten Geräten, da reiten wir ja auch seit Jahren drauf rum. Wenn du deine Smart Home Devices von irgendeinem Hersteller hast, der halt die Zeit nicht überdauert, dann sind halt deine Geräte auch irgendwann Schrott. Und wenn das eine 5 € Steckdose ist, na gut, wurscht. Wenn das halt ein 50.000 € Auto ist, schlecht.
Ja, definitiv.
Und mit den Autos und dem Charging und so weiter, das ist eigentlich hier so schlecht, wie es gelöst ist, aber für alle anderen ist das eigentlich schon gelöstes Problem, dass die wahrscheinlich nicht über irgendeine US-Wolke gehen, wenn du beim Fastnet dich einsteckst.
Wahrscheinlich.
Hoffentlich. Könnten sie zumindest beheben. Die Supercharger und die Tesla-Infrastruktur, die ist vermutlich relativ stabil in AWS oder irgendwo. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ja.
Nicht nachgeschaut. Sonst so? Noch irgendwelche Hinweise? Alle ausreichend deprimiert? Sehr gut.
Schön, haben wir das gemacht.
ich denke, man kann schon was versuchen. Man kann vielleicht bei einem Ding anfangen, was für einen selber so ein bisschen schmerzlos ist. Also ich habe jetzt Dropbox zu Nextcloud. Ich hab die Dropbox noch laufen. Die ist bei mir in so einem Gratis-Account. Da ist nicht viel. Also ich habe sie nicht laufen. Ich habe noch den Dropbox-Account, da sind noch Sachen drin, aber die Nextcloud ist mir eigentlich zu flaky. So, ich hätte gern was Besseres, aber ich
weiß nicht, was du da
Vielleicht mein Problem, vielleicht. Und ansonsten habe ich ja natürlich meinen ganzen Kram schon irgendwie selbst gehostet, aber ich kenne mich ja auch so halbwegs damit zumindest aus, oder ich kann zumindest einen LLM fragen, wie das jetzt mit dem Linux genau funktioniert.
Ja.
Das ist ja auch so, ich komme ja mit dem Linux schon irgendwie klar, aber auch so Linux-Fragen mit einem LLM zu beschleunigen, weil der kennt sich besser aus, ist schon auch nicht schlecht.
Ja, definitiv. Also mach ich auch immer, während ich meinen Tisch hochfahre übrigens. Mhm. Wenn sich wundert, wo die Geräusche herkommen.
Gut. Ich glaube, soweit haben wir das mehr oder weniger mal einmal durchgesprochen. Wenn ihr Hinweise habt zu irgendwelchen Softwarepaketen, die ich jetzt oder die wir komplett übersehen haben, dann sagt bitte Bescheid. Wenn ihr selbst eure Firma irgendwie gerade frisch von Office runtergebracht habt, Beileid, aber sag mal Bescheid, wie das gelaufen ist. Mhm. Oder ob ihr halt bis über beide Ohren in solche Ami-Wolken eingesperrt seid. Vielleicht hängt euer ganzes Business an so einer Ami-Firma mit dran. Ja, kann ja auch sein, dass ihr ohne eine bestimmte Ami-Firma einfach zumachen könntet. Ja, das könnte man sich ja vorstellen.
Nee, wisst ihr nicht, bei wem das passieren könnte.
Nee, aber selbst sowas wie hier, meine Firma ist auf iOS-Entwicklung spezialisiert.
Ja.
Oh, schade.
Ja, klar. Das passiert, also passiert ernsthaft schnell und es gibt da einfach super viele Business-Zweige, wo der halt, wenn dir eine Bude wegklappt, dann klappt die deutsche Bude halt mit weg.
Mhm. Gut, schlecht. Okay, ansonsten glaube ich, halten wir es heute kurz und biegen auch schon zu den Picks ein. Basti kann vielleicht mal anfangen, so passend zum Thema.
Genau, ich habe geguckt, schon vor, weiß ich nicht, sicherlich schon gutes Jahr her. Ich benutze auf dem Desktop für meine E-Mails ja gerne Spark. Diesen E-Mail-Client habe ich vor, weiß ich nicht seit wann, schon mal drüber geredet. Ich habe das Problem, aber ich kriege den auf dem Android nicht mehr authentifiziert und sie kriegen, also zumindest mit meinem Mail-Server nicht. Und sie kriegen auch nicht hin, raus, warum, und haben wahrscheinlich auch keinen Bock, mir zu helfen. Und ich wollte einen E-Mail-Client auf dem Smartphone benutzen, der solide funktioniert, der halbwegs aussieht und bevorzugt Open Source ist. Und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert. Es gibt ja Fairmail, Fairmail heißt es, glaube ich, und es gibt, ich habe schon wieder vergessen, wie sie alle irgendwie K9 und whatever. Und die sind, also entweder größer, geh raus an Fairmail, hässlich wie die Nacht und kaum zu bedienen. Okay, nein, weiß ich gar nicht mehr, was war. Und oder ausschließlich auf Android zu Hause. Und ich hätte natürlich gerne auf dem iOS dieselbe Applikation. Und Grüße gehen raus an die 90er Jahre gefühlt. Ich bin seit über einem Jahr auf Android und nein, auf Mobil, wieder auf Thunderbird zurück, weil die mobile App von Thunderbird ist wahnsinnig gut und die Desktop-App nicht, aber die mobile App, die ist einfach grundsolide, die sieht aus, die hat sinnvolles UX, die ist schnell, also ich kann einfach nicht genug drüber sagen, wie überrascht ich war, als ich mir Thunderbird runtergeladen habe. Ich weiß gar nicht, ob sie. Ich bin da Fan von. Das hätte ich einfach nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen würde, weil ich habe den irgendwann dann gegen die Wand geworfen, weil der auf dem Desktop einfach super sluggish war. Und ich habe inzwischen natürlich auf dem Desktop auch probiert, geht wieder deutlich, also kann man echt wieder mehr machen. Ich habe den auf dem Linux-Gerät. Auf dem Linux-Gerät installiert und Igor schreibt gerade, dass Thunderbird K9 einfach übernommen hat und den Namen drauf geschrieben hat. Wenn sie das so gemacht haben, dann haben sie dem auch ein bisschen UX und UI-Refresh gegeben, weil K9 so, naja, und Thunderbird, ernsthaft gut. Und das mag ich und das gefällt mir tatsächlich.
Ja, die haben da 2 Jahre hingearbeitet und das ist so jetzt auch einer von den Entwicklern und Kram rübergegangen und sowas. Mhm. Ja. Mhm.
Das ist voll gut. Also kann ich empfehlen, kostet natürlich nichts. Surprise, surprise. Und im Vergleich zur Desktop-App macht die ja tatsächlich Spaß.
Macht E-Mail jemals Spaß?
Das ist ein sehr valider Einwand und die Antwort ist obviously nein. Aber also je nachdem, wo du die Baseline ansetzt, wenn du halt sagst, okay, ich bin jetzt auf der Baseline E-Mail angekommen, dann kannst du sagen, Thunderbird macht Spaß. So viel Spaß halt E-Mail macht. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch so ein Krankenhaus, da ist irgendwie eine Darmspiegelung furchtbar und ein Krankenhaus, da ist eine Darmspiegelung weniger furchtbar. Und ich sag's mal so, Thunderbird ist die weniger furchtbare Darmspiegelung.
Wo sie vom Krankenhaus-Clown durchgeführt wird oder so.
Genau. Alter, hier donnert's gerade vom anderen Stern.
Ich habe es ja noch nicht gesehen und gehört. Wenn ich sie im Keller sehe und höre, dann ist es schlimm.
Ja, ich bin auch im Keller und das ist schon beeindruckend, wie das gerade gerumst hat.
Okay, wollen wir mal sehen, ob da ich noch schnell was zurechtrücken muss. Nee, es ist nicht lila. Das ist okay. Das wird gleich noch schlimmer, Basti.
Okay. Das ist ja wundervoll.
Ja, gut. Thunderbird, lang nicht mehr gehört.
Mhm.
Gut. Ich habe... Wir bleiben nochmal bei den selbst gehosteten Sachen und wie man sich da selber drum kümmern muss, wenn die Sachen kaputt gehen. Und Basti ist schuld, würde ich jetzt behaupten, weil Basti hat vor einer Weile gesagt, update doch mal den Mumble-Server, der ist so alt und ich will endlich eine moderne Mumble-Version auf meinem Mac benutzen.
Zu Recht.
Und eigentlich gilt ja das Motto, so never touch a running system. It was running and it was sehr gut running und ohne Probleme und ohne Verbindungsabbrüche und es war einfach sehr gut. Und deswegen habe ich gedacht, weißt du, da kann auch der alte Mumble weiterlaufen. Aber ich wollte dir einen Gefallen tun und habe geguckt, wie man diesen Mumble-Server aktualisieren kann. Und das Linux, auf dem das gelaufen ist, war schon so alt, dass das nicht zu updaten ging, ohne dass das Linux drunter noch eine neue Version bekommen hat. Okay. Linux in place updaten ist und von dieser Distribution grundsätzlich unterstützt, ist aber so ein mehrstufiger Prozess, hat auch so ein paar Tage gedauert und installieren und neubooten, installieren, neubooten und so weiter. Und bei dieser Gelegenheit hat diese Platte, die jetzt da schon ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein muss, mal alle ihre Sektoren berührt.
Das, okay, gut.
Und es kann natürlich sein, wenn so eine Platte so am Abnippeln ist, dass die ruhenden Daten, dass die quasi davon nichts mitbekommen. Aber neu geschriebene Daten oder umkopierte Daten, dass die das dann mitbekommen, dass die Platte dann mitbekommt, dass die Sektoren in Eimer gehen und da den Smart-Status hochlevelt und sagt, hier so viele Sektoren neu zugeordnet. Und dann ist irgendwann ihr Vorrat an neu zu vergebenden Sektoren vorbei und dann hakelt es IO-Error. Und wenn der Linux zu viele IO-Error sieht, dann macht er sich wahrscheinlich mit einer Kernel-Panic zu und hört auf. Mhm. Und das war letzte Woche soweit. Und dann mache ich einen Reset von der Kiste, kommt nicht mehr hoch, dann mache ich den manuellen Reset von der Kiste, dann kommt eine E-Mail vom Hetzner. So, hier, Platte ist kaputt, müssten wir mal austauschen, die schmeißt Smart-Error und ist nicht mehr zu retten. Okay, dann habe ich geguckt, wie kann man denn... Also die Daten auf dem Ding, die waren nicht wichtig. Ich hatte sowieso ein paar Wochen vorher, weil dieser Server eigentlich, und da bist du auch wieder nicht schuld dran, der war sowieso auf dem Weg nach draußen, ich wollte ihn loswerden. Ich habe sowieso vor ein paar Wochen die wichtigsten Daten sowieso schon runterkopiert.
Okay, das ist schon mal gut.
Ja, also Datenverlust war eigentlich nicht, aber ich war mir nicht mehr 100% sicher, ob auf der Kiste noch mehr gelegen wäre. Also wollte ich nochmal reinschauen, versuchen die Daten zu retten und auf die Platte zu gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, bevor ich den wirklich abdrehe. Also musste ich diese Daten von dieser kaputten Platte, und das war ein RAID 0 natürlich, eine gestreifte zweite Platte dazu noch, zweimal 3 Terabyte Platten an der Kiste drin. Und eine von den beiden hat es gerissen. Und dann habe ich halt geguckt, wie kann ich denn jetzt, ohne Zugriff auf diesen Server im Rechenzentrum zu haben, wie kann ich denn da jetzt möglichst flott 6 Terabyte runterziehen? Weil das ist schon ein bisschen was, ist ein bisschen groß und ich habe halt nur dieses Rescue-System vom Hetzner. Und der Weg ist natürlich, sich eine Storage-Box beim Hetzner kurzzeitig zu mieten. Das ist eine gehostete ZFS-Platte in der Wolke. Die kostet in dem Fall jetzt 0,005 Euro pro Stunde oder 3 Euro im Monat. Und du bekommst dort 1 Terabyte oder 5 oder 10 oder 20. Dann das 20er Terabyte kostet dann 40 Euro im Monat. Und da kriegst du eine Platte, die auf ZFS basiert, Und die spricht dann nach außen FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba, CIFS, Borg Backup, RESTIC, R-Clone, R-Sync, HTTPS und WebDAV.
Mhm.
Und auf der Kiste selbst läuft nur so eine minimale Shell, da kannst du irgendwie fast nichts machen, aber du hast halt Zugriff von außen auf dieses Ding von über diese Protokolle, die ich eben vorgelesen habe.
Mhm.
Das heißt, ich kann auf dem kaputten Rechner das Rescue-System von Hetzner hochfahren, kann dort diese ZFS-Platte, die ein paar Meter weiter in einem anderen Rechenzentrum dort steht,
mhm.
per SSH mounten
mhm.
und dann per DD-Rescue die einzelnen Sektoren von dieser Platte übers Netzwerk auf diesen Storage-Box rausschieben.
Okay.
Und DD-Rescue ist halt DD, also das, der Disk-Imager, aber in der Rescue-Variante, dass der kaputte Sektoren so oft anfährt, mal vorwärts, mal rückwärts, dann ja mit Händchen halten, dass er versucht, die Platte dazu zu bringen, alles zu tun, diese Sektoren nochmal zu lesen.
Mhm.
Also habe ich die eine Platte darüber kopiert, die andere Platte rüber kopiert, hat 2 Tage gedauert. Ich glaube, es lief sogar gleichzeitig, also es 15 Stunden gedauert, diese beiden Platten über eine 1-Gigabit-Verbindung dort rüber zu schieben. Dann habe ich diese beiden Images auf der Storagebox liegen, dann schreibe ich zum Hetzner, schmeiß mal die eine Platte raus, der schmeißt die raus, tut eine neue rein. Also nicht neu, die war nicht so richtig neu, die war auch so ein bisschen unglücklich, aber war mir in dem Fall jetzt wurscht.
Okay.
Und du kannst ja reinschauen, wie viele Betriebsstunden hat die schon drauf und wie viele kaputte Sektoren hat die schon drauf und die war so ein bisschen, naja, egal. Und dann kannst du mit dem DD wieder von dieser File Storage runterziehen, dein Image auf die Platte draufschmeißen und sagen, dann sagst du hier, mach mal das RAID wieder heile, dann macht er das RAID wieder heile.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass auf dieser Platte keine Daten waren, die ich vermisst hätte. Aber ich habe es repariert bekommen.
Okay, ja, es ist irgendwie lustig, aber natürlich auch gleichzeitig cool. Also weil hätte ja was drauf sein können, was wichtig ist,
ja.
Und das ist schon geil, wenn es halt geht.
Also der Rettungsfall, das war jetzt in dem Fall nur eine Fingerübung, nachdem es überflüssig war, aber das wusste ich vorher nicht. Und ich habe halt sehr viel über Linux gelernt und wie das mit dem DD-Rescue funktioniert, dank ChatGPT, weil der kennt sich da sehr gut aus damit.
Ja.
Allerdings große Stolperfalle, wenn ich auf den gehört hätte und nicht mitgedacht hätte, bei dem Festplattenwechsel, den der Service im Rechenzentrum gemacht hat. Ich glaube, der hat die Platte in einen anderen Slot gesteckt. Und die hat eine andere Nummer bekommen. A und B haben sich vertauscht.
Oh, okay.
Wenn ich das nicht nachgeschaut hätte, weil ich weiß, dass das passieren könnte, theoretisch, dann hätte mir das Command, was mir ChatGPT ausgespuckt hätte, die gute Platte mit dem schlechten Image überschrieben.
Sehr gut.
Ja? Deswegen mitdenken ist immer sinnvoll.
Ja, hilft.
Und das hätte jetzt aber soweit funktioniert und das ist natürlich auch sinnvoll im Hinterkopf zu behalten, wenn man irgendeine Art von geschossener Platte hat. Man kann durch dieses DD-Rescue kann man die Firmware von der Platte dazu veranlassen, nochmal zu gucken, was sie aus so einem Sektor rausholen kann.
Mhm.
Das kann auch nur mit der Temperatur zusammenhängen. Da war auch der Hinweis vom ChatGPT, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, lass mal die Platte abkühlen, versuch das nochmal, wenn sie kalt ist. Versuch es nochmal, wenn sie warm ist. Du kannst so vorwärts und rückwärts sagen. Versuch den Kopf von der Festplatte von links an den kaputten Sektor hinzufahren und einmal von rechts an den kaputten Sektor hinzufahren.
Ja.
Vielleicht ist die nur ein bisschen misaligned und dann kommt es von der einen Seite wieder rein. Und am Schluss nicht lesen konnte er von den 3 Terabyte 40K. 43K. Ne?
Okay,
stimmt. Und das waren halt zufällig irgendwelche 43K, die er Linux für wichtig befunden hat. Und so. Aber ich glaube, der eigentliche Pick ist für solche Operationen, also zum einen ChatGPT zu verwenden, wenn man nicht selber der Voll-Linux-Nerd ist und da ein bisschen Hilfe zu bekommen. Dann DD-Rescue ist eine sehr gute Angelegenheit, die ich noch nicht tatsächlich selbst benutzt habe. Und das habe ich jetzt und hat funktioniert. Und das dritte ist diese Storage Box, was einfach eine ZFS-Platte in der Wolke ist,
ja.
Die du für wenig Geld mieten kannst und auch stundenweise und dann wieder kündigen kannst und sowas.
Mhm.
Und da kommst du mit Backup-Software, also hier mit R-Clone und RESTIC und sowas, Borg-Backup, kommst du dort dran, kannst da Dateien hochschieben. Du hast ein User-Management und dank ZFS hast du dort Snapshot-Support. Das heißt, du kannst im Web-Interface sagen, ich habe meine Images gezogen, jetzt ein Snapshot. Und wenn ich danach was Blödes gemacht hätte oder versucht hätte, die Dateien zu löschen oder sowas, dann hätte der das außerhalb von einem Snapshot getan und ich hätte mir meine Daten nicht weggeschossen.
Ja, das ist von Vorteil.
Ja, also insofern, und da wieder angenehmer, musste ich dann nicht um den ZFS-Spaß persönlich kümmern und ob die Platten in der Kiste dann kaputt gehen, weil das dann hätte es gemanagt macht. Also ich überlege mir das nochmal, weil ich habe jetzt im Moment habe ich so ein, ich habe jetzt den Preis nicht verglichen, aber ich habe so ein Cold Storage beim OVH gemietet. Das ist so sehr, sehr billig, dauert dafür aber Stunde, bis es zurückkommt. Wäre aber okay. Ne? Das ist vielleicht auch noch eine Option, dass du dir da Daten auch hinlegst, die du snapshotten kannst, wo auch die dadurch relativ, also nicht 100%, aber die relativ auch so Schadsoftware sicher sind. Weil wenn dir deine Schadsoftware in die Wolke dann Shit reinschreibt oder so oder dich wegverschlüsselt, den Snapshot würde erstmal so von Haus aus nicht erwischen, außer der würde jetzt wirklich von Hand auf deiner Platte rumklicken und Snapshots löschen. Und noch ein Detail bei der Storage Box, was interessant war, wusste ich nicht. Der hat ZFS Compression an. Das heißt, wenn du komprimierbare Daten da reinlegst, belegen sie weniger Platz.
Okay, das ist natürlich gut.
Ja, weil meine Platten, meine Images, die ich da geschrieben habe, die haben 6 Terabyte belegt, aber auf der ZFS Storage nur 500 Gig. Weil die Platte nicht so voll war. Ja. Das war jetzt ein bisschen überflüssige Arbeit, aber ich habe trotzdem was gelernt und ihr habt vielleicht auch was gelernt und vielleicht ist das ganz interessant. Ja. Gut. Grüße an die Kollegen von Hetzner. Gut gemacht. Dürft gerne sponsern.
Ja, finde ich auch gut. Bin da.
Okay, gut. Dann war es das für heute. Ich denke, das war jetzt mal ganz interessant festzuhalten, wenn man auch diese Sendung in 5 Jahren nochmal hört, ob dann halt tatsächlich, weiß nicht, PeerTube von alleine YouTube überholt hat oder sowas.
Schauen wir mal.
Gell? Ja, okay.
Wäre spannend.
Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bits und so Plus könntet ihr klicken. Bits und so Punkt Plus. Wem gehört die Plus Top-Level-Domain? Ich weiß es nicht. Man musste sich bisher keine Gedanken machen.
Jetzt noch schnell draufgehen, solange sie noch geht.
Ja. Dann zu Fastspring gehen, einer sehr guten, ich glaube auch vielleicht kanadischen oder amerikanischen Firma. Gerade nicht sicher, aber dahinter sowieso Visa, Mastercard, PayPal. Bitte?
Ich weiß auch gar nicht genau.
Hm? Auf jeden Fall US-Dollar. Fastspring rechnet intern in US-Dollar. Kann man mögen, muss man aber nicht.
Ja. Solange sie dir am Schluss dann irgendwie Euros geben können, ist ja auch gut.
Via PayPal. Exzellent. Was soll schon schief gehen?
Ja.
Danke sehr, guten Abend.
Bis bald. Auf Wiedersehen.